Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Was ist eigentlich Geld und wie sieht eine Zukunft aus, in der Bitcoin sich durchsetzt? Das ist eine Sache, über die machen wir uns alle permanent Gedanken. Aber mein heutiger Gast, Daniel Wingen, macht sich darüber Gedanken, seitdem er 15 Jahre alt war. Und das ist auch schon einige Zeit her, denn er ist genauso alt wie ich, 41 nämlich. Wir machen heute wirklich eine Reise, quasi nicht nur durch die Geldgeschichte, sondern einfach auch durch die Frage, welche Funktionen erfüllt Geld? Wo berührt es uns quasi im Alltag, im Geschäftsleben? Was bedeutet das für die Politik? Wir steigen ein gleich mit irgendwelchen coolen Verschwörungstheorien über das World Economic Forum, also unbedingt dranbleiben. Und wir gehen dann raus bis, ja, das kann man ruhig sagen, in die multiplanetare Gesellschaft der Zukunft und in der die Energie dann vielleicht nicht mehr so viel kostet, aber Bitcoin eine viel, viel größere Rolle spielt als das Geld der Menschen. Daniel ist einer der bekanntesten und interessantesten Typen in diesem Space. Er ist Mitbegründer des Bitcoin-Bundesverbands. Er ist Mitbegründer von Tidebinder, einer B2B-Lightning-Firma und auch von Value for Bitcoin, wo es um Corporate Bitcoin Adoption geht. Also da kann ich euch versprechen, haben wir ganz, ganz viele Themen zu besprechen. Und falls ihr das Thema Bitcoin noch intensiver angehen wollt, dann wisst ihr eh schon, was jetzt kommt. Nämlich mit dem Code WASBITCOINBRINGT könnt ihr euch bei Coinfinity die 21% in den ersten 6 Monaten sparen. Auf jeden Fall reinschauen bei Coinfinity und reinhören bei dieser Folge, die jetzt losgeht. Herzlich willkommen, Daniel Wingen bei Was Bitcoin bringt in Wien. Servus.
Servus, Nico. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du gekommen bist. Mein Lieber, kennst du das Meme, you'll own nothing and you'll be happy?
Ja.
Kennst du die ganze Aufregung, oder? Die Bitcoiner hassen das, ja.
Natürlich.
Glaubst du an die Weltverschwörung von World Economic Forum?
So eine harte Frage hier gleich zum Anfang.
Ich habe dir gesagt, wir machen 2 Stunden Vorbereitung und dann stelle ich dir irgendeine Frage als erstes.
Also was heißt Glaube? Also ich, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine Person gibt oder eine Gruppe von Personen, die das irgendwie orchestrieren. Ich glaube einfach, dass die Incentives falsch gesetzt sind und dass die Incentives dazu führen, dass dieses Konstrukt, so wie wir es momentan sehen, was auch das World Economic Forum hervorgebracht hat, sozusagen, dass das entstanden ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie so Männer in der dunklen Ecke gibt, die da irgendwie was steuern. Vielleicht liege ich aber auch falsch, wer weiß.
Aber wenn sie wirklich in der dunklen Ecke sitzen würden, um was zu steuern, wäre es dann nicht smarter, das ohne die Weltöffentlichkeit zu machen, die sie sich einladen? Also der Punkt ist ja bei diesen ganzen Dingen der, ich bin ja schon alt genug, um mich noch zu erinnern an die Bilderberger. Weißt du? Die Bilderberger, kannst du dich noch erinnern? Die treffen sich zum Beispiel. Und dann gibt es noch was, die
Trilateral. Die treffen sich doch immer noch,
ja, oder? Ja, natürlich treffen sie, aber quasi die Aufmerksamkeitstheorie ist weitergegangen, ist jetzt bei Klaus Schwab und dem World Economic Forum. Und ich halte das ist alles natürlich Unsinn. Und der Punkt mit dem, also es ist nicht Unsinn, dass da irgendwie Dinge geschehen, aber es ist jetzt keine, wie soll ich sagen, das sind keine Strippzieher. Ja, die treffen sich und da werden vielleicht gewisse Richtungen abgestimmt. Ja, aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, sich da wirklich drauf zu kaprizieren. Und das You know nothing and you'll be happy war ja eigentlich, man kann das auch schlecht finden, aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das einfach ein Slide aus einer Präsentation, wo es nur darum gegangen ist, dass wir in Zukunft immer stärker in eine Gesellschaft gehen, in der du die Dinge, die du früher mal besessen hast, mietest.
Genau.
Und ich persönlich finde das, ehrlich gesagt, nicht schlecht.
Gar nicht so schlecht, ja, genau.
Weil nehmen wir mal das Beispiel Auto, ja? Wozu, abgesehen davon, dass es ein Leasing-Auto auch eine Form von Miete ist, ja? Wozu soll ich das unbedingt besitzen, damit ich nachher dann es mühsam wieder verkaufen muss? Also das ist sozusagen in meinen Augen nicht unbedingt notwendig.
Ja, also ich glaube, das sind wahrscheinlich so 2 verschiedene Perspektiven auf diesen Meme, you will own nothing and be happy. Ich glaube, das eine ist diese sehr sozialistische Perspektive darauf, sozusagen zu sagen, okay, du wirst nichts mehr, wir werden dir auch gar nicht mehr erlauben, dass du irgendwas besitzt, ne? Und Besitz liegt in quasi den Händen der Mächtigen und Großen und die werden dir alles vermieten, sozusagen, und du bist quasi wie ein Sklave, der für die großen Mächtigen arbeitet, sein Geld reinholt und denen aber natürlich auch direkt das Geld wieder gibt, indem man alles von ihnen mietet. Das ist natürlich so eine sehr dunkle Perspektive auf dieses Meme. Man kann es aber auch genauso, wie du es gerade so schön beschrieben hast, auch eine etwas positivere Perspektive auf das Meme haben, weil ich persönlich, ich will mir auch kein Auto kaufen, ja, aber ich will natürlich trotzdem die Mobilität haben. Das heißt, ich konsumiere sie einfach nur, anstatt sie zu besitzen, die Mobilität.
Genau.
Und das finde ich schon einen relevanten Aspekt, ganz klar. Also auch, ich meine, Immobilien zu besitzen oder nicht zu besitzen, ist natürlich auch noch so eine Frage. Ist vor allem, wenn man mit der älteren Generation, mit unseren Eltern spricht, ist da natürlich auch noch so ein bisschen so dieser Gedanke, irgendwie, wenn ich nichts besitze, wenn ich jetzt keinen Besitz habe als Immobilie, dann fühle ich mich irgendwie unsicher, irgendwie, dann kann mir jemand was wegnehmen. Und was die auch noch nicht verstanden haben, ist, naja, eine Immobilie kann ja auch weggenommen werden. Ne? Also eigentlich der einzig wahre, echte, wirkliche Besitz, wo man absolut von niemandem abhängig ist, nicht mal von Waffen, um sich zu verteidigen sozusagen, oder seinen Besitz zu verteidigen, ist ja im Endeffekt Bitcoin. Ne?
Schön, dass du das erwähnst. Aber das ist mein Punkt. Also der Punkt ist, warum will ich in einer Welt ohne Bitcoin verstehe ich Immobilien und verstehe ich, keine Ahnung, Aktien und von mir aus auch, dass ich das Auto besitze. Es gibt ja auch Autos, die jetzt im Wert nicht fallen. Du kannst ja einen alten Porsche irgendwo kaufen und der wird dann im Wert steigen und so. Aber in einer Welt mit Bitcoin, es kommt darauf an, wie du veranlagt bist. Ich persönlich bin eher so veranlagt, dass ich auch in einer relativ flexiblen digitalen Welt lebe. Klar, ich bin jetzt kein digitaler Nomade. Aber ich muss es nicht haben, dass ich eine Immobilie besitze, ein Auto, also dass ich quasi all diese unflexiblen Dinge, da bin ich lieber der sie mietet. Und wenn es damit Probleme gibt, wird das ja auch outgesourced, weil das wird ja nie gesehen. Mm. Du besitzt ein Haus, hast du ständig Sorgen darum, ja, die Regenrinne ist kaputt, der Wasserentkalker muss repariert werden, hier das, dies, das, ja, die Nachbarn gehen dir auf die Nerven. Das macht ja was mit dir. Und ich bin eher der Typ, der sagt, das tue ich mir nicht an. Aber ich bin dankbar, dass es Bitcoin gibt. Und das besitze ich dann schon gerne.
Genau, ja? Richtig, ja. Es ist also dieses, you will own nothing, ist vielleicht dann falsch. You will own Bitcoin.
Genau.
Happy, happy.
Ja,
muss man eigentlich sagen.
Ja, ja, ja.
Und sonst nichts.
Aber das ist eben nicht das Gegenteil von dem Meme. Das ist das, was ich sagen will. Das ist nicht das Gegenteil, sondern eigentlich ist es komplementär.
Ich glaube, das Hauptproblem auch mit dem WEF ist ja im Endeffekt, dass es quasi für Unternehmen schon ein Riesenproblem ist, dass du auf der Welt ganz viele verschiedene Jurisdiktionen und verschiedene Rechtsräume hast, in die du navigieren musst und was natürlich dann für Unternehmen auch relativ teuer wird. Weswegen die sich natürlich schon in diesem World Economic Forum zusammengetan haben, was ich auch verstehen kann, um dort quasi gemeinsam mit der Politik Lösungen zu finden. Und natürlich ist dann auch da sowas wie eine Weltregierung als Idee im Spiel, weil logischerweise möchtest du natürlich als Unternehmen dich auf dem ganzen Globus verbreiten können und zwar mit möglichst wenig Friction, also mit möglichst wenig Reibung. Und das bedeutet, wenn du natürlich nur einen Rechtsraum hast auf der ganzen Welt, dann wäre natürlich die Reibung nahezu null. Und das ist aus dieser Perspektive gesehen schon eigentlich ein logisches Ziel, was das WEF verfolgt. Und ich kann
verfolgt
von daher,
das WEF das Ziel, eine Weltregierung zu schaffen?
Ich meine, das ist zumindest nicht so offensichtlich. Ne? Ich meine, man liest es immer wieder zwischen den Zeilen. Und auch in Klaus Schwabs Buch wurde es ja mehrmals angesprochen, die Thematik. Aber es ist einfach eine logische Schlussfolgerung, in diese Richtung zu gehen. Weil auch Sozialismus, ne? Du kannst keinen Sozialstaat errichten mit offenen Grenzen. Das funktioniert nicht, weil dann hast du genau die Probleme, die wir momentan in den ganzen westlichen Ländern sehen. Dass du halt unglaubliche Zuströmungen hast an Flüchtlingen, die in dieses Land wollen, weil natürlich sie dort einfach am Sozialsystem oder vom Sozialsystem profitieren können. Ich will das jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich auch genug Leute, die in Länder reinkommen, um da arbeiten zu wollen und ihren Beitrag leisten zu wollen.
Aber die meisten Menschen.
Die Incentives sind ja auch gar nicht dafür da. Also wenn wir uns auch so unsere europäischen Länder anschauen, wie viele, sagen wir mal, Schwierigkeiten den Leuten auch in den Weg gelegt werden, damit sie überhaupt arbeiten können.
Genau, das ist ja, es gibt viele, viele Millionen Menschen würden sofort nach Amerika flüchten und nicht, weil dort ein Sozialsystem auf sie wartet. Und du musst auch fairerweise dazu sagen, du hast sicher recht, es gibt sicher Flucht und sicher Einwanderung ins Sozialsystem bei uns, aber du musst auf der anderen Seite halt auch sagen, die Rechnung ist ja auch, dass Leute einwandern, die dann arbeiten, um das Sozialsystem zu stärken. Also unser Sozialsystem funktioniert wie ein Ponzi-Scheme und wenn wir nicht genügend Kinder bekommen, dann müssen wir das durch Einwanderung lösen oder das Sozialsystem reformieren. Und das ist halt sehr unpopulär.
Ja, oder du führst halt einfach einen globalen Sozialstaat ein. dann hast du das Problem nicht mehr mit
aber
den Grenzen.
Aber das ist meiner Meinung nach, wenn du sagst, Unternehmen tun sich zusammen, um quasi eine globale Harmonisierung herbeizuführen, um global handeln zu können.
Zumindest streben sie danach. Ne? Also ob sie das jetzt ganz konkret herbeiführen wollen, ist eine andere Fragestellung. Aber sie streben zumindest danach und die Incentives sind dafür vorhanden. Und das ist ja auch was völlig Natürliches, wenn man sich die Incentives anschaut.
Es ist aber sehr kurzfristig gedacht. Ja. Es ist kurzsichtig, weil wenn du so eine globale Geschichte hast, dann landest du ja automatisch wieder im Sozialismus. Und dann hast die Unternehmen haben auch nichts davon. Es ist halt immer dieses wie bei der Wahl, ja, offenbar gehen dann die einzelnen Unternehmen davon aus, dass sozusagen sie werden nur die Vorteile haben. Mhm. Die Nachteile werden sie nicht treffen. So.
Das Problem ist, glaube ich, die Unternehmen bestehen ja aus einzelnen Individuen. Und ja. Da sind natürlich auch viele Personen dabei, die sehr kurzfristig denken, weil sie natürlich einfach als Manager die großen Bonis abstauben wollen, wie auch immer. Ne?
Fiat.
Gibt es viel Anreize, sehr kurzfristig zu denken. Ja.
Hat dich Bitcoin dazu gebracht, langfristiger zu denken?
Definitiv, ja. Ich würde sagen, Bitcoin hat mich einfach grundsätzlich dazu gebracht, die Welt anders zu betrachten.
Überhaupt zu denken.
Überhaupt. Ich habe, glaube ich, vorher auch schon gedacht. Vielleicht ein bisschen anders über die Welt gedacht, aber ja, Bitcoin sorgt schon dafür, dass man die Welt anders betrachtet. Gestern so ein Video zufällig gesehen, auf Twitter war es, glaube ich, wo so ein Mädel sagt, so hey, ist euch eigentlich klar, so, dass das hier alles Lüge ist? Ne? Die Straßennamen, das haben sich Menschen ausgedacht. Geld, das haben sich Menschen ausgedacht. Gott, das haben sich Menschen ausgedacht. Das ist alles eine intersubjektive Programmierung des gemeinschaftlichen Verständnisses davon, wie die Welt funktioniert. Ja, aber es ist alles menschengemacht. Und das ist, glaube ich, was also ich hatte dieses Gefühl vorher schon, vor Bitcoin so ein bisschen, aber Bitcoin hat mich noch mal mehr dazu gebracht, die Dinge noch stärker zu hinterfragen, sozusagen. Ne? Und dadurch natürlich auch eine, sagen wir mal, so eine sehr mehr beobachtende Perspektive auf die Welt und das Leben einzunehmen, anstatt halt in die ganze Zeit halt so unbewusst im Leben zu leben, sozusagen.
Hast du Antworten auch gefunden?
Ich habe einige Antworten gefunden, aber noch lange nicht alle. Nee. Noch lange nicht alle.
Was sind die Dinge, die dich derzeit, oder anders gesagt, machen wir mal kurz eine Vorstellungsrunde. Wer bist denn du, Daniel?
Tja, wer bin ich? Gute Frage. Ich bin Daniel, bin jetzt 41 Jahre alt und habe einfach, ich weiß nicht, ich würde sagen, so mit 15, 16 angefangen, mich dafür zu interessieren, was denn eigentlich Geld ist. Und bin mit diesem Thema oder mit dieser Fragestellung, was Geld ist, die hat mich einfach bis heute nicht mehr losgelassen. Und ich habe da auf dem Weg verschiedene Stops gehabt von der klassischen Analyse des Geldsystems über Silvio Gesell, Schwundgeldsysteme, falls ihr das was sagt.
Natürlich,
geniale
Maschen.
Habe meine Bachelor-Thesis über das Schwundgeldsystem im Chiemgau geschrieben, also den Chiemgauer, und habe den verglichen mit dem Wörgel-Experiment.
Den Chiemgauer, das gibt es noch, oder? Das
war ein aktuelles Beispiel. Ja, genau. Also der ist, der ist natürlich massiv geschrumpft, aber zu dem Zeitpunkt,
gut,
als ich meine
Arbeit...
Das ist ja
die Idee dahinter.
Genau, nee, weil ich 2011 die Thesis geschrieben habe, da war tatsächlich, sagen wir mal so, der Peak vom Chiemgauer gerade und lief ganz gut. Ich glaube, da hatten die, glaube ich, 230 Akzeptanzstellen oder sowas zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile sind es, glaube ich, noch 60 oder so. Mhm. Genau, und von da aus dann über Krypto hin zu Bitcoin gefunden, immer mit dieser Fragestellung, was ist eigentlich Geld und brauchen wir eigentlich Geld? Ne? Meine Eltern haben sich immer viel über Geld gestritten. Ich habe das damals nicht wirklich verstanden, weil es war irgendwie gefühlt immer genug da und es war auch irgendwie trotzdem genug da und trotzdem haben sich viele über Geld gestritten. Also haben sie sich viel über Geld gestritten und nicht nur sie, sondern ja auch, wenn man sich so in der Gesellschaft umschaut, in Familien wird unglaublich viel über Geld gestritten. Die meisten Kriege, die passieren, sind wegen Geld. Eigentlich fast alles, was wir in irgendeiner Art und Weise Negatives auf dieser Welt sehen, vor allem auch Ängste, die entstehen in erster Linie wegen Geld. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, wo ich dann mich gefragt habe, so, fuck, brauchen wir eigentlich Geld? Kann man das nicht einfach abschaffen? Hätte man denn nicht eine bessere Welt? Ne?
Lassen wir die Kriege mal weg und kommen wir zurück zu deiner Familie, weil das ist schon sehr spannend. Du hast vollkommen recht. Ich meine, wenn du dir die Statistiken, die Scheidungsstatistiken ansiehst, was ist da Grund Nummer eins, warum Beziehungen scheitern, sind es die Finanzen. Und für ich sage jetzt mal, mir ist das deswegen ein bisschen fern, weil ich ähnlich wie du mich mit diesem Thema sehr, sehr obsessiv beschäftigt habe. Vielleicht nicht angefangen mit 15, wir sind gleich alt. Aber ich, ich gehe damit immer sehr offen um. Also das ist bei uns ein komplett transparentes Thema, aber man kann sich gut vorstellen, über Geld spricht man nicht. Und wenn du auch keinen Plan hast und so weiter, dann schlitterst du so rein in so Beziehungen und dann, dass wahrscheinlich viele Ehen aufbauen auf einem völlig dysfunktionalen Verständnis und System, was die Finanzen betrifft. Mhm. Darf ich so insensitiv sein und sagen, haben es deine Eltern als Paar überstanden? Sind die noch zusammen?
Nee, also sie haben es tatsächlich so lange durchgehalten, bis ich aus dem Haus war, warum auch immer.
Genauso wie meine Eltern.
Genau, sie wollten es halt so lange. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie sich früher schon getrennt hätten für beide, aber ich meine, es ist ja auch nichts Schlimmes. Ich bin froh, dass sie sich getrennt haben. Das hat so nicht funktioniert. Und jetzt sind auch beide glücklicher, so wie es ist.
Nein, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist nur, wie du richtig sagst, dieses das kennt, glaube ich, wahrscheinlich fast jeder aus der Familie.
Eben, dass das genau, ein, ist nichts Unbekanntes.
Dieses Geldding, ein plötzlich kritisches, und das ist natürlich ein Fiat-Phänomen, das wissen wir heute, auch ein Fiat-Phänomen, nicht nur, aber es ist auch eine Frage der Kommunikation, der Planung, der gegenseitigen Transparenz, also wie man mit dem Thema überhaupt umgeht.
Ja, aber es ist auch, glaube ich, eine Frage darüber oder davon, was man denn eigentlich mit dem Leben machen möchte. Weil willst du dein Leben nutzen, um die ganze Zeit nur Geld hinterherzulaufen? Oder willst du dein Leben nutzen, um dich zu fragen, was ist denn eigentlich Geld und warum laufe ich dem die ganze Zeit hinterher? Ja, und was macht das eigentlich mit mir und kann ich vielleicht auch irgendwie das Ganze anders betrachten oder eine neue Perspektive darauf einnehmen?
Und war das dann wirklich so, dass du als Teenager aufgrund quasi deiner familiären Stories dich mit dem Thema angefangen hast zu beschäftigen?
Genau, also ich habe sehr viel dann, ich würde sagen so 16, 17, 18 Jahre habe ich viel über das Geldsystem gelesen, habe da viel mich informiert, was läuft. Da habe das aber dann so ein bisschen links liegen lassen, sage ich mal, so bis dann, wie alt muss ich gewesen sein, 27 oder sowas, als dann 2007, 2008 die Finanzkrise aufkam. Das hat mich dann nochmal getriggert, wieder tiefer reinzuschauen. Und dann habe ich erst verstanden, okay, dieses Fiat-Geld ist das Problem. Ne? Eigentlich der Zinseszins ist das Hauptproblem. Wir müssen den Zinseszins abschaffen. Ne? Das ist ja auch das, was Silvio Gesell sagt. Deswegen habe ich dann auch mich voll in die Silvio Gesell-Story sozusagen selbst reinverkauft, könnte man sagen.
Also das
ich habe mir die Story selbst verkauft.
Jetzt müssen wir natürlich für unsere jüngeren Zuseherinnen und Zuseher, müssen wir dazu sagen, als du 15, 16, 17 warst, da gab es das Internet in seiner heutigen Form bei weitem nicht.
Nee, da haben also wir uns noch über AOL eingewählt.
Wie hast du dich damals überhaupt über das Thema informiert?
Ja, tatsächlich über das Internet auch. Ja? Ja, es war hauptsächlich Internet und dann hatte ich, ich habe ein Buch. Ich kann mir aber gar nicht sagen, was das war. Das war halt einfach so ein grundsätzliches Buch, was ist Geld, so ein bisschen was erklärt, aber so mehr so auf diese Was ist was Schiene, ne? So grundsätzlich so einfach so ein paar Basics. Wofür braucht man Geld? Es wurde jetzt nicht großartig was über Wirtschaft erklärt. Da wurde jetzt nicht irgendwie großartig was über den Preis erklärt, über Store of Value und sowas, sondern einfach nur so, ja, Geld ist halt da und wir müssen es alle verdienen und wir geben es halt wieder aus und es ist halt irgendwie so ein Kreislauf, der da
ist. Kennst du das Was ist was Kinderbuch zum Thema Geld?
Ja, das habe ich natürlich auch.
Weißt du, was da drauf ist am Cover?
Ja, Bitcoin
mittlerweile. Bitcoin,
genau.
Aber nicht erst mittlerweile, bis seit 2017 oder so.
Ah, okay.
Die haben das, es ist zwar in dem Buch ist nur eine Seite zum Thema Bitcoin, aber die waren schlau genug zu sagen,
halbe
Seite, okay. Aber die waren schlau genug, um zu sagen, naja, aber aufs Cover knallen wir es schon, ja, weil dann wird es gekauft.
Ja. Ja? Nee, und ich meine, auch im Buch ist es wirklich schön beschrieben. Also ich habe das Buch mehrmals mit meinem Sohn auch schon durchgelesen und es ist wirklich schön beschrieben, wie so die Geschichte von Geld sich im Laufe der letzten paar Jahrhunderte entwickelt hat, aber auch wie sich es weiterentwickeln kann. Da spielen sie entsprechend auf Bitcoin an. Das ist wirklich sehr gut. Ja.
Ich finde es auch wichtig, wenn Geld ist ein Thema, mit dem sich jeder permanent beschäftigen muss irgendwo. Das ist jetzt nicht Raketenwissenschaft. Also ich glaube, das ist... Ja, doch, doch. Also zumindest nicht den Leuten das Gefühl zu geben, dass man das nicht begreifen kann, wenn man sich damit beschäftigt. Also dieses etwas Hocheskalieren in den Elfenbeinturm der Wissenschaft halte ich für gefährlich.
Das ist richtig, genau. Aber man darf es nicht unterschätzen. Geld ist ein hochkomplexes Thema. Ich würde behaupten, Geld ist die mächtigste Illusion der Menschheit. Es ist eine Illusion. Ne? Also Yuval Harari hast du wahrscheinlich auch gelesen.
Der Typ triggert mich ein bisschen.
Genau, aber grundsätzlich hat er ja recht. Und das betrifft ja nicht nur Geld, das betrifft auch genauso Staaten, das betrifft Fußballregeln, das betrifft alles in irgendeiner Art und Weise, was nicht physisch vorhanden ist, sondern nur als soll man sagen, als intersubjektives Bewusstsein vorhanden.
Also auf gut Deutsch, das, was das Mädel auf TikTok gesagt hat dafür, und Harari, die sind auf demselben Niveau. Die erklären
die
ja,
sind auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau.
Gut, richtig, damit kann ich
das
leben.
Ist ja. Das ist ja im Prinzip so dieses Grundverständnis, was Harari ja, also ich meine, es gibt ja viele Autoren vor ihm, die das auch schon mal kommuniziert haben, aber ich sage mal, er hat das halt so in den Mainstream hineingetragen, diese Art und Weise diese Art und Weise des Denkens. Und er hat ja bei Geld auch gar nicht so Unrecht. Ne? Geld ist ja, ich meine, schau dir Gold an, würde es uns Menschen nicht geben, Gold wäre kein Geld. Ja? Es wäre halt einfach nur Gold. Ja? Was kannst du damit machen?
Aber würde es uns Menschen nicht geben, würde es gar kein Geld geben.
Richtig, genau.
Okay, aber das
genau,
das,
aber
das
Gold würde es trotzdem geben ohne uns Menschen.
Weißt ja, du? Aber das hilft mir noch nicht. Das reicht mir noch nicht. Also was willst du mir sagen? Willst du mir sagen, dass alles, was wir uns Menschen quasi als Institutionen schaffen, ist eine gemeinsame Einbildung.
Genau,
aber das halte ich jetzt nicht für wahnsinnig. Also diese Einsicht geht für mich nicht sehr tief.
Diese Einsicht hilft dir aber beim Geld zumindest schon mal weiter, Geld zu hinterfragen. Weil wenn das der Fall ist, was bedeutet das denn dann für das Objekt, auf das du die Idee Geld projizierst? Dir wird ja quasi ein Objekt
ja.
mit auf den Weg gegeben, wenn du dich mit Geld beschäftigst. Üblicherweise ist es der Euro jetzt. Also meinem Sohn wird natürlich der Euro und der Bitcoin und auch Gold, logischerweise, da kommst du nicht dran vorbei bei Kindern, wird denen als quasi Geldzeichen in früher Kindheit mit auf den Weg gegeben. Aber theoretisch, Geldzeichen, es kann so viele Objekte können quasi zu Geld werden. Immobilien werden gerade zu Geld, Aktien werden gerade zu Geld.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Überall da, wo Menschen ihr Geld oder ihr Objekt, was wir als Geld verwenden, veräußern, um es in ein anderes Objekt zu investieren, um dort langfristig den Wert zu speichern, machen sie dieses andere Objekt zu Gold, zu Geld. Und das passiert ja mit Bitcoin auch gerade sozusagen.
Nein, ich würde widersprechen bis zum gewissen Grad. Es geht da einfach darum, dass wir, und dass uns ein bisschen die Worte fehlen, weil Geld halt, selbst, also wenn wir es aufteilen in diese drei klassischen Eigenschaften von Geld, Unit of Transaction, Unit Store of Value.
Das sind die Funktionen, nicht die Eigenschaften.
Ne? Funktionen und Eigenschaften, Funktionen von mir aus, ja. Dann, wenn du sagst, Immobilien werden zu Geld, dann erfüllen sie nur eine Eigenschaft
genau.
von Geld.
Das muss man
oder eine Funktion von Geld.
Genau, also Funktion kommt von der Idee Geld her, aber die Eigenschaft, die kommt ja aus dem Objekt, was als Geld verwendet wird, heraus. Weil zum Beispiel, wenn du dir anschaust, Gold hat ja ganz andere Eigenschaften als jetzt der Euro zum Beispiel oder als Bitcoin zum Beispiel. Ne?
Okay,
das heißt, die Eigenschaften kommen von dem Objekt und die Funktion kommt von der Idee heraus. Ne? Also die Idee ist ja im Endeffekt, wir wollen uns hier koordinieren und gemeinsam Buchhaltung darüber führen, wer wie viel in die Gesellschaft an Arbeit eingebracht hat und dementsprechend von den anderen wieder zurückkonsumieren kann. Das wurde früher im alten China mit Tabellen gemacht mal. Dann ganz früher, wenn man sich noch so in die ganz tiefe Historie reinschaut, mit Muscheln. In Afrika wurde das mit Glasperlen gemacht. Ja, es gab unterschiedliche Objekte.
Ich tue mir schon mit der Arbeit schwer.
Aber auch Datenbanken, wo diese Buchhaltung, diese sagen wir, gesellschaftliche Buchhaltung darüber, wer wie viel eingebracht hat und wiederum zurückverlangen kann aus der Gesellschaft, niedergelegt wurde.
Ich tue mir schon mit der Arbeit schwer. Ich glaube, dass da die Bitcoiner auch einem kleinen Missverständnis oft wieder fallen, weil wir sagen oft, ja, da speichere ich dann meine Arbeitskraft und so.
Mehrwert in die Gesellschaft gebracht.
Das stimmt, ja, Mehrwert. Am Ende des Tages ist eben, das klingt so, als gäbe es dafür einen objektivierbaren Standard. Ja? Ja, wie viel Arbeit bringt Cristiano Ronaldo in die Gesellschaft ein? Nein, das ist es nicht.
Das ist komplett subjektiv.
Ja. Es ist komplett subjektiv für diejenigen, die wiederum den bezahlen.
Genau.
Und deswegen ist diese Vorstellung, dass wir in einer kollektiven Psychose leben, ja, wenn wir uns jetzt einigen auf das und das als Geld, meiner Meinung nach irgendwie nicht sehr hilfreich oder bringt mich nicht weiter, weil am Ende des Tages ist es der Netzwerkeffekt. Ich mache da mit, weil die anderen mitmachen. Und ich weiß, das ist nicht sehr befriedigend. Das ist so für so Think Boys, ja. die denken sich, das kann ja nicht sein. Genau. Ja? Aber in Wahrheit ist es so. Das ist das Leben.
Genau, aber du kannst dich zum Beispiel nicht entscheiden, ich nutze kein Geld. Es sei denn, du steigst natürlich aus der arbeitsteiligen Gesellschaft komplett aus und gehst in den Dschungel rein oder sowas. Ja, das geht natürlich schon, aber ansonsten kannst du dich nicht entscheiden, ich trenne mich von der Idee von Geld. Was du aber schon entscheiden kannst, ist, was nutze ich als Geld? Also auf welches Objekt projiziere ich die Idee von Geld? Und du und ich, wir beide haben uns in erster Linie für das Objekt Bitcoin entschieden. Wir projizieren unsere Idee von Geld auf das Objekt Bitcoin, aber auch nur aus dem Grund, weil wir festgestellt haben, dass Bitcoin das beste Objekt ist und wir der Meinung sind, dass viele, viele andere Menschen diese Feststellung auch schon getätigt haben
und werden.
Noch mehr Menschen diese Feststellung tätigen werden. Genau.
Und um ganz fair zu sein, wenn es um die Funktionen von Geld geht, tun wir immer noch in erster Linie, Bitcoin ist für uns immer noch in erster Linie diese Store-of-Value-Funktion plus, das kommt dann mit der Zeit, Unit of Account.
Genau.
Und Unit of Transaction, also Transaktionsmedium, aber das ist im Alltag, selbst bei den Bitcoinern,
da sind wir noch weit von entfernt.
Also spielt für die allermeisten keine relevante Rolle.
Du meinst, es sind den Preis in Bitcoin zu denominieren, ne?
Nein, Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden.
Okay, Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden. Das ja. ist natürlich jetzt schon wieder ein Thema, wo man sagen kann, jein, würde ich nicht ganz zustimmen. Ja, ich meine, wenn du es auf die globale, das globale Volumen oder es mit dem globalen Volumen vergleichst, was wir haben, dann ist es natürlich nichts, gebe ich dir vollkommen recht.
Yeah. Ja,
aber es findet natürlich schon was statt und das ist natürlich auch wichtig, weil ein Objekt kann natürlich auch nur zu einem Wertspeicher werden, wenn ich weiß, dass ich diesen Wertspeicher auch einfach an jemand anderen übertragen kann. Wenn ich das nicht so einfach machen kann, dann ist er auch kein so guter Wertspeicher. Ja? Oder ich muss halt entsprechend anders damit kalkulieren, wie zum Beispiel wie mit einer Immobilie und habe entsprechend dann die Kosten für die jeweils Anschaffung und Veräußerung, die extrem hohe Kontransaktionskosten, genau und so weiter. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man Geld als Idee betrachtet und dann individuell diese Entscheidung trifft darüber, was ist denn eigentlich das beste Geldzeichen, auf das ich diese Idee projizieren kann, und man sich dann aber auch wirklich mit der Fragestellung auseinandersetzt, wie betrachtet denn die Welt auch die Frage nach dem Geld? Und kann ich nicht vielleicht diese Informationen darüber, was Geld ist, auch in die Welt hinaustragen? Und was macht das mit der Welt? Ja, und das ist ja das, was Bitcoiner den ganzen Tag machen, auch die Podcaster. Du, viele, viele andere in Amerika, in den USA, in immer mehr spanischsprachige Podcaster.
Wirklich? Gibt es da einen Boom oder was?
Viel, ja. Und ich gucke dir allein Deutschland an, deutschsprachigen Raum, über 40 Bitcoin-only-Podcasts. Die tragen alle diese Message heraus in die Welt hinein. Hey, stellt euch mal die Frage, den Denominator oder die Idee, auf die ihr das Geld projiziert, einfach mal zu ändern. Oder das Objekt, auf das ihr die Idee Geld projiziert, einfach mal zu ändern. Und eine Alternative anzuschauen, zu evaluieren, ist die vielleicht besser als das, was ich aktuell verwende.
Bin ich vollkommen bei dir. Ich finde nur, dass wir so ehrlich sein müssen. Und warum? Ich war jetzt vor kurzem bei Fairtalk in Magdeburg, haben wir wieder eine Folge zum Thema Geld aufgenommen. Und da habe ich eine Kritik an Bitcoin gehört, die ich in letzter Zeit oft gehört habe. Und das ist genau diese Kritik. Na, wir haben es hier zu tun mit einem potenziellen Wertspeicher, einer Spekulation auf einen Wertspeicher, aber es ist kein Geld, es ist keine Währung. Und Währung ist meistens das, was dann Leute eben gleichsetzen mit diesem Unit of Transaction, Unit of Account. Also quasi, wie man die Preise angibt und was man verwendet. Und ich bin auch vollkommen der Meinung, was du gerade gesagt hast, dass natürlich, auch wenn wir uns Mises und so weiter ansehen, ist vollkommen logisch, dass überhaupt, wenn wir zu dem Punkt zu kommen, wo sich Bitcoin als vollwertiges Geld etablieren kann, was all diese drei Eigenschaften oder diese drei Funktionen abdeckt, muss das Store of Value zuerst kommen. Mhm. Das bedeutet aber, und das ist das Schwierige, wir verwenden die anderen Dinge schon. Du und ich sind sicher unter denen, die öfter mal in Bitcoin rechnen und auch in Bitcoin zahlen. Aber als Masse stehen wir am Anfang der Store-of-Value-Geschichte und der Rest kommt dann sozusagen downstream davon.
Genau. Ja, auch selbst wir nutzen ja Euro als Zahlungsmittel hauptsächlich.
Genau, und ich finde aber, dass wir, wie soll ich sagen, ich will diese kognitive Dissonanz auch für mich nicht haben, dass ich sage, ich rede die ganze Zeit davon, wie das Bitcoin so viel besser ist und dann nutze ich den Euro. Der Euro ist als Transaktionsmittel heute aus verschiedenen Gründen, Steuern, aus regulatorischen Gründen.
Akzeptanzstellen einfach, ne?
Also du kommst Netzwerkeffekt ist der Euro für mich heute praktischer, um damit meinen Kaffee zu bezahlen. Das ist halt nun mal so, ja? Und das sollten wir einfach auch zugeben, aber gleichzeitig auch versuchen zu erklären, warum Store of Value, also Wertspeicher, und ich entschuldige mich jetzt bei allen, die jetzt schreiben, wir haben so eine schöne Sprache, warum redet ihr so viel Englisch?
Lass uns bei deutschen Begriffen bleiben. Wertspeicher, Zahlungsmittel und Preis, dem Denominator, genau.
Ganz kurz, nur fürs Protokoll, ja. Denominator ist auch kein deutsches Wort in dem Sinn, ja? Also das ist nur, weil die Fremdsprache schon alt und ausgestorben ist.
Also ich habe das schon in der ersten Klasse in Mathe gelernt.
Ja, aber es ist, okay. Gut, aber ganz, ich möchte nochmal zurückspulen zu deiner Geschichte und Silvio Xell. Diese ganze Story mit dem...
Warte mal, ich wollte ganz kurz noch sagen, weil Währung ist natürlich, und Geld muss man wiederum aufpassen, entwickelt sich was und so weiter, aber Währung, wenn man jetzt den Begriff Währung sich anschaut, rein rechtlich betrachtet, ist Währung ganz klar das gesetzliche Zahlungsmittel innerhalb eines Landes. Ne? Und das heißt, unter der gesetzlichen Perspektive ist Bitcoin ganz klar eine Währung, zumindest nach europäischem oder nach deutschem Recht, weil Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador ist. Das heißt, rein rechtlich gesehen ist Bitcoin eine Währung, wenn man es so betrachtet. So, ich würde jetzt da nicht zustimmen, ja. Ich würde ganz klar sagen, Bitcoin ist keine Währung, weil es nicht vom Staat ausgegeben wird und das meines Erachtens noch ein wichtiger Aspekt ist. Aber der andere Punkt, und den finde ich viel spannender, ist Bitcoin eigentlich schon Geld? Ja? Ist Bitcoin Geld oder ist Bitcoin kein Geld? Und hier kommt es dann darauf an, welche Perspektive man einnimmt, weil die Idee Geld ist ja unabhängig von dem Objekt, auf das ich sie projiziere. Ich persönlich kann jetzt für mich entscheiden, ich projiziere meine Idee von Geld auf Spiegel, was weiß ich, oder auf eine Kamera, was weiß ich. Ja, tut überhaupt nichts zur Sache gerade. Nur, wenn das kein anderer macht, dann habe ich nichts davon. Ne? Das ist halt, da spielt wiederum der Netzwerkeffekt mit rein. Von daher würde ich sagen, für mich persönlich ist Bitcoin Geld. Aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive betrachtet ist Bitcoin definitiv kein Geld, sondern ein Geldkandidat. Ne? Also es hat das Potenzial, zu einem gesellschaftlich weit akzeptierten Geld zu werden.
Erst dann Geld, wenn es von der Gesellschaft akzeptiert wird?
Eben, genau. Für mich persönlich ist es jetzt schon Geld. Ne? Das meine ich ja. Du hast zwei Perspektiven. Du hast einmal die individuelle Perspektive und du hast aber die gesamtgesellschaftliche Perspektive. Aus meiner individuellen Perspektive, für mich ist Bitcoin ganz klar Geld.
Ja.
Keine Frage.
Ja.
Wenn du jetzt allerdings die Vogelperspektive einnimmst, naja, dann wirst du Bitcoin nicht mal sehen, ne? Wahrscheinlich.
Aber auch für dich, wenn du deine eigene individuelle Perspektive betrachtest, wirst du doch feststellen, dass der Wertspeicher zuerst stand und immer noch die größte Bedeutung einnimmt von den Funktionen von Geld. Und deswegen poche ich so sehr darauf, dieses Argument, Bitcoin ist ja nur ein Spekulationsobjekt und bla bla bla, umzudrehen und zu sagen, naja, nein, das ist genau, was man erwarten sollte, wenn eine neue Form von Geld auf dem Markt auftritt und sich dort anfängt durchzusetzen. Mhm. Und wenn du das Regressionstheorem von Mises hernimmst, der hergeleitet hat, wie Geld in einem Gedankenexperiment, das kannst du nicht empirisch feststellen, in einem Gedankenexperiment hergeleitet hat, wie Geld entstanden ist, hat er gesagt, es muss ein Objekt sein, ein Rohstoff, was auch immer, das aus irgendeinem Grund auch am Tag, bevor es zum ersten Mal als Geld verwendet wurde, einen Wert hatte.
Genau, was heißt ein Wert? Einen Preis hatte zumindest. Ne? Einen individuellen Wert.
Und das ist der Grund, ohne es zu wissen, ohne es bewusst zu verstehen, ist das der Grund, warum zum Beispiel der Bitcoin Pizza Day so eine große psychologische Bedeutung hat. Weil das erste Mal war, dass man Ware gegen Bitcoin getauscht hat und dadurch einen Preis festgestellt hat und irgendwo musstest du anfangen. Hat Satoshi Nakamoto selbst geschrieben. Ich möchte jetzt nicht falsch zitieren, aber er hat auf Deutsch übersetzt gesagt, falls er aus irgendeinem Grund irgendwann mal einen Wert bekommen sollte, macht es vielleicht Sinn, to get some. Ja? Ja. Sich ein bisschen was zu holen.
Genau.
Und Und deswegen sitzen wir hier, weil wir sind schon der Meinung, dass es das beste Geld ist, das die Welt je gesehen hat. Ganz oder wollen, wirst du mir da widersprechen? Nee, dann fliegst du raus hier.
Nee, ich meine, sonst würde ich ja hier nicht sitzen, wenn ich nicht der Meinung wäre. Ne? Ich bin in den letzten 20 Jahren meiner Recherche zum Thema Geld zu dem Schluss gekommen, dass wir zum einen nicht nur nicht ohne Geld zurechtkommen, sondern dass wir Geld als Idee auf jeden Fall brauchen, um überhaupt diesen Wohlstand, den wir hier gerade haben, nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch weiter vorantreiben zu können und auch die Art und Weise, wie die Menschen Energie konsumieren, weiter vorantreiben zu können, dass wir hier wirklich Wohlstand auf der ganzen Ebene haben und natürlich und dann auch uns und das sagen wir mal, das Bewusstsein in den Weltraum hinaustragen können und über die Erde hinaus auch uns ausbreiten können oder beziehungsweise halt entdecken können und Abenteuer erleben können. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Dafür brauchen wir einfach Geld. Ja, da führt auch kein Weg dran vorbei. Und trotzdem hast du aber diesen Aspekt, naja, Geld ist aber die Wurzel allen Übels, ne? Und macht halt die Gesellschaft.
Nein, das ist nicht, das ist nicht das Zitat. Die Gier nach Geld ist die Wurzel allen Übels.
Ah, okay.
Es ist nicht Geld die Wurzel allen Übels. Das ist wichtig.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ändert alles. Es ist nicht Geld.
Aber ich würde schon sagen, Fiat-Geld ist die Wurzel allen Übels. Egal, ob da eine Gier bei ist oder nicht, weil Fiat-Geld an sich, wie es strukturiert ist, schon einige Probleme mit sich bringt, unabhängig davon, ob Gier vorhanden ist oder nicht.
Naja, es ist ein, wenn man jetzt mal hier bei dieser sehr, sehr geilen Diskussion wirklich mal Haarspalterei betreibt, es gibt einen Unterschied zwischen die Wurzel allen Übels und Fiat-Geld bringt einige Probleme mit sich.
Ja.
Da ist es eine große Spannbreite.
Das stimmt.
Und ich bin sicher kein Fan von Fiat-Geld. Ich bin aber auch kein Fan davon, alles zu verdammen, ja, weil da hast du wieder diese kognitive Dissonanz drinnen. Alles, wo wir hier sitzen, ist aufgebaut oder erwirtschaftet oder rund um Fiat-Geld. Könnte es alles noch viel besser sein und wir könnten schon in einem Raumschiff fliegen? Wahrscheinlich, ja. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es gibt gewisse Dinge. Und wenn wir wieder bei den Funktionen von Geld bleiben, was Fiat-Geld eben vor allem im Laufe einer Fiat-Karriere immer schlechter kann, ist diese Wertspeicherfunktion. Mhm. Und das ist auch irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo das auch von den Ökonomen und von den Zentralbanken und von den Politikern gar nicht mehr gewollt wird. Die Wertspeicherfunktion.
Ja gut, das ist ja jetzt schon so.
Genau, aber am Anfang, also gerade die Deutschen und die Österreicher haben das Problem, dass die D-Mark und der Schilling von den Fiat-Währungen noch die härtesten waren, mit denen man gut wertspeichert. Deswegen haben wir so viel Geld auf Sparbüchern liegen. Mhm.
Ja? Und bis heute so wenige, die in Immobilien und in Aktien investieren.
Ganz genau.
Und deswegen haben wir auch so in Deutschland so eine geringe Eigentumsrate.
Ganz genau. Unter anderem. Es gibt andere Gründe auch noch.
Wir Deutsche wurden dazu erzogen, sparsam sein, schön auf dem Sparbuch anlegen und so weiter, aber keinem wurde erklärt, dass es weginflationiert oder dass es wegschmilzt unterm Arsch und dass du eigentlich hingehen musst und dich verschulden musst und mit den Schulden dann Assets kaufen musst. Ne? Das ist eigentlich, wie du das Spiel spielen musst.
Das Fiat-Game.
Das Fiat-Game,
ja. Aber das Ironische ist eben, dass die Deutschen, wie sie es halt so machen, ja, die beste Variante von Fiat-Geld auf die Beine gestellt haben.
Das stimmt.
Ja? Und deswegen, und bis heute quasi eine gewisse Obsession. Darunter leiden, dass sie das auch abgegeben haben. Ja? Und quasi diese kognitive Dissonanz da ist, zu sagen, naja, aber es funktioniert doch super, theoretisch. Und in der Praxis hat es in Deutschland einige Zeit super funktioniert. Ludwig Erhard, die soziale Marktwirtschaft, ja, die Konzentration auf einem schlanken, effektiven Staat und eine harte Währung. Aber das Problem ist, du musst wirklich eine homogene Volkswirtschaft haben mit klaren Zielen und einer guten Gewaltentrennung, um das durchzusetzen. Das heißt, du musst im Zweifelsfall den Staat und die Konjunktur opfern, um die Währung zu retten. Und das haben die Deutschen gemacht, das haben die Amerikaner einmal gemacht, nämlich unter Volcker, als Volcker die Zinsen auf 20% gehoben hat, um den Dollar zu retten. Ja?
1920 oder so.
Nein, das war in Ende der 70er Jahre, um die große Inflation der 70er Jahre zu stoppen. Ja? Aber heutzutage macht das nämlich keiner mehr. Ja? Also vielleicht noch die Schweizer vielleicht noch.
Bist du das Wahnsinns, wenn du das machen würdest. Die Bevölkerung wird ja auf die Barrikaden gehen. Ne? Die verstehen ja auch gar nicht, was das für Effekt hat. Das muss ich sagen, das hat Milei in Argentinien sehr gut gemacht, dass er vorher die Bevölkerung aufgeklärt hat. Ne? Was bedeutet eigentlich, wie funktioniert Wirtschaft eigentlich? Ne? Was bedeuten eigentlich die verschiedenen Instrumente, die hier im Einsatz sind und welche Anreize verursachen sie? Welche negativen, welche positiven Anreize verursachen sie? Und ich glaube, das ist was wir hier in Deutschland ganz klar brauchen. Die politische Bildung ist zwar relativ gut vorangeschritten, aber die wirtschaftliche Bildung ist so gut wie nicht vorhanden in diesen Ländern. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen hast du sofort, wenn du solche harten Entscheidungen triffst heutzutage, geht die Bevölkerung sofort auf die Barrikaden gehen.
Aber das war eben in der Nachkriegsgeneration anders.
Genau.
Da hat man dann das offenbar nicht im Detail erklären müssen, aber es wurde, und wie gesagt, Erhard, ja, Walter Eucken, die haben das hinbekommen. Die haben gesagt, das ist das Programm, ja, das ziehen wir jetzt durch. Ihr kennt das Programm, ähnlich wie Miele heute, ihr kennt das Programm, es tut vielleicht weh, aber es funktioniert.
Ja, genau.
Und jetzt haben wir genau das andere.
Ja.
Es tut nicht weh, aber es funktioniert doch nicht.
Ja, genau, richtig. Ja. Die Politiker versuchen halt so wenig Schmerz wie möglich zu verursachen, aber verursachen damit immer mehr Probleme. Ja. Du kannst das halt nicht allen recht machen und du musst halt, das ist halt so, also wir haben es ja eben im Vorgespräch gehabt, ich habe so eine Ayahuasca-Zeremonie hinter mich gebracht und eines der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeremonie war, ist, wir Menschen müssen durch die Scheiße gehen. Weil wir können Freude und Liebe nicht erfahren, wenn wir halt auch nicht das Negative erfahren zuerst. Und je härter die Zeit ist, je schwieriger die Situation ist, je komplexer die Situation ist, auch für dich persönlich, für die Psyche und so weiter, die du dir auferlegst, desto stärker kommst du daraus hervor. Und wenn du das nicht machst, dann wird der Mensch immer weiter verweichlicht. Das heißt, wir brauchen diese Challenges auch, wir brauchen diese harten Sachen, wir brauchen sowas wie Eisbaden, wir brauchen sowas wie Sport und so weiter, damit wir halt auch wachsen und uns am Leben fühlen. Wenn wir das nicht mehr machen, dann gehen wir ein sozusagen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man hier berücksichtigen sollte.
Ja, also wie soll ich dem widersprechen? Natürlich brauchst du brauchst sozusagen Herausforderungen und ich glaube, dass wir auch so gebastelt sind, dass unser Unterbewusstsein dann am Ende des Tages uns auch eine Herausforderung. Also ich, genau. Bei mir ist es oft so, dass ich, wenn ich mir denke, hey geil, hast alles im Griff, läuft für dich, ja. Na, innerhalb von 24 Stunden baue ich irgendeinen Scheiß. und dann muss ich mich damit, und dann komme ich wieder zurück auf den Boden der Realität.
Genau. Ja. Aber guck mal, jetzt, wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo die Politik dem Bürger sagt, so, hey, du musst dich um nichts kümmern, Papa Staat kümmert sich um alles. Ja? Du musst auch keine Verantwortung übernehmen. Du kannst die Verantwortung komplett an uns abgeben. Ja, ich meine, klar, dass du eine verweichlichte Gesellschaft bekommst, ne? Eigenverantwortung ist das A und O. Ja. Du kannst nicht einfach sagen, ich gebe die Verantwortung komplett an Vater Staat ab. Ja. Das Problem ist nur, wir werden natürlich in der Schule so unterbewusst dazu konditioniert, das zu machen. Und das dauert dann auch danach immer für viele eine Zeit lang, das wieder zurückzuarbeiten. Manche schaffen das auch gar nicht. Ja. Und die bleiben halt immer in diesem Ding, okay, ich vertraue Vater Staat, der kümmert sich um mich und das ist Gesetz. Das ist, das ist für die wie Gott entschieden sozusagen. Ja, die kennen das auch nicht anders.
Wobei Vater Staat wahrscheinlich schon sexistisch ist heutzutage, oder? Yeah. Das ist die Person Staat, ist es dann so. Okay, Erziehungsperson Staat. nein, aber im Ernst jetzt. Ich bin vollkommen bei dir und da sehe ich diese Dissonanz zwischen zum Beispiel vielen Bitcoinern und Menschen, die jetzt anderweitig gepolt sind. Warum? Weil Menschen, die den Staat und das Staatssystem für sich bereits nicht mehr als die Lösung identifizieren, sondern eher sogar als Herausforderung, als Problem. Und Menschen, die genau andersrum denken, die sprechen zwei unterschiedliche Sprachen, ja, die kommen niemals. Wenn du in Argentinien, bei mir war es Argentinien, bei vielen Bitcoinern war es Argentinien, schon lange vor Milei. Ich habe in Argentinien gelebt. Ja, ungefähr ein Jahr lang. Ich habe dort die Inflation erlebt, ja, und du lernst, du beginnst eben diese Staatsgläubigkeit, die bei uns ganz stark drin ist, übrigens nicht nur wegen Sozialstaat.
Man muss natürlich sagen, im Westen, im Osten ist sie nicht so stark
vorhanden. Im Westen, naja, im Osten hat man sie sich hart abtrainiert. Ja,
mit der DDR,
ja. Aber es ist ja nicht nur quasi also ich glaube, dass es bei uns geht das zurück bis in die Monarchie, ja, wobei in der Monarchie teilweise der Staat viel schlanker war, aber du hast trotzdem dieses nach oben Blicken gehabt, diese Obrigkeitsgläubigkeit. Und du hast das in Südamerika nicht, oder in Afrika. Ja? Die Menschen wissen, dass sie sich auf den Staat nicht verlassen können. Genau, ja. In Nigeria, eines der wichtigsten Bitcoin-Länder überhaupt, hat der Staat Bitcoin verboten und innerhalb von einer Woche ist die Bitcoin-Nutzung um 30% nach oben gegangen, weil wenn der Staat etwas verbietet, ist das für diese Menschen ein Signal. Das müssen sie sich sofort ansehen. Das muss cool sein. Ja? Und in Argentinien genauso. Du hast diese bei uns, da ist man sich einig. Da weiß man, die da oben sind korrupt, Aber bei uns, wir leben in dieser Illusion, ja, genau. Auch wenn sie immer wieder bestätigt wird, dass diese Illusion falsch ist, gibt es immer noch sehr, sehr viele Menschen, die in die nächste Illusion hineinkaufen.
Das ist ja wie beim Bitcoin, ne? Das ist da auch ein Ego-Problem. Ne? Du musst dazu in der Lage sein, dir einzugestehen, dass du falsch lagst. Sowohl bei Bitcoin, aber auch bei staatlichen Themen. Ne? Du musst ja auch dazu in der Lage sein, einzugestehen, dass der Staat eben nicht die Verantwortung übernehmen sollte und dass es gewisse Probleme mit sich bringt. Und das ist auch gar nicht so einfach, sich das einzugestehen, weil man sein ganzes Weltbild komplett ändern muss. Genauso wie wenn man sich auf einmal eingesteht, okay, Bitcoin ist tatsächlich rein faktisch das beste Objekt, um die Idee von Geld drauf zu projizieren. Ja? Sich das einzugestehen und über sein Ego drüber zu springen, ist gar nicht so einfach. Und wir sehen das immer wieder in der Vergangenheit. Und ich meine, selbst Michael Saylor hat es von sich persönlich gesagt, es war ein harter Schritt, über mein eigenes Ego zu springen. Es hat unglaublich viel Zeit und Energie gekostet, sich diesen ganzen Inhalte erstmal einzuverleiben, um dann diese Entscheidung auch zu treffen und sein Ego zu überspringen.
Ich würde sogar noch weiter gehen und würde sagen, deswegen müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, was Bitcoin eigentlich nicht kann. Und wo Bitcoin vielleicht Schwachstellen hat. Nicht, um dann herzugehen und zu sagen, I just learned about Bitcoin, I'm here to fix it. Ja? Sondern zu sagen, man kann ja andere Dinge tun. Ja. Man muss ja nicht alles nur mit Bitcoin machen. Ja?
Genau.
Und ich glaube, dass das wichtig ist. Deswegen, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, verteidige ich sozusagen die positiven Aspekte von Fiat. Weil das, man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass es gibt nicht die perfekte Lösung, in der du alles hast. Du hast diese zwei Extreme und Bitcoin ist ein Extrem, Fiat ist das andere Extrem und die Frage ist halt, kippen wir jetzt ins Extrem? Das weiß ich nicht, das werden wir sehen, aber die noch sind wir in der Welt, und das ist das, worauf ich vorher hinaus wollte, noch sind wir in der Welt, wo wir wirklich auf zwei unterschiedlich, es leben zwei Bevölkerungen eigentlich in unserem Land. Und damit meine ich jetzt quasi Europa, ja. Die einen sagen, die Preise steigen und dann sagen die, ja, das ist eh klar, ja, die Zentralbank druckt Geld und Bitcoin ist das beste Geld der Welt. Und dann gibt es einen riesengroßen anderen Sektor, der sagt, ja, dann da muss der Staat einfach die Preise regulieren.
Ja, genau.
Da sagt der Staat einfach, hier, Preissteigerungen sind verboten, das Problem ist gelöst und wir können wieder weitermachen in unserem Leben.
Ja, genau, das ist das Problem, ja. Und das ist meines Erachtens eine reine Frage der Bildung. Ne? Also du kannst die Bevölkerung nicht die ganze Zeit einlullen und ihnen sagen, ja, wir kümmern uns um alles. Ne? Du kannst dich zurücklehnen, der Staat ist da und kümmert sich um dich. Aber wenn es dann drauf ankommt, die Leute dann auf einmal irgendwie stehen lassen, sitzen lassen und irgendwie vor veränderte Tatsachen stellen und sagen, ja, okay, wir haben unsere Politik nicht vernünftig erklärt oder sowas.
Ja, das ist genau das, was passiert.
Genau.
Ja.
Ich meine, so kommst du nicht weiter, weil der wichtigere Punkt ist, glaube ich, die Eigenverantwortung den Menschen wegzunehmen. Ne? Wenn du halt den Menschen das Gefühl gibst, sie müssen keine Eigenverantwortung übernehmen, dann legen sie das Thema Eigenverantwortung irgendwann komplett ab.
Und das ist übrigens nicht nur der Staat.
Nee, klar, natürlich, auch das ist die gesamte Gesellschaft, die dich so konditioniert.
Es ist auch die Firmen, mit denen wir angefangen haben, im World Economic Forum, die sagen, was heißt, bleiben wir bei der Geldanlage, ja? Warum haben Leute Erfolg, die teure Fonds verkaufen und teure Beratung verkaufen oder sogar Scams verkaufen?
Ja.
Weil die Menschen die Verantwortung abgeben wollen. Viele Menschen sagen einfach, naja,
aber ich glaube, da ist es Gier.
Nein, es ist nicht nur Gier. Es ist dieses instinktive Wissen. Vor allem auch oft wird eine Person in der Familie beauftragt, damit Geld zu veranlagen. Ja? Und dann hast du die Wahl. Entweder du übernimmst die Verantwortung und wenn du Scheiße baust, dann ist deine Frau, dein Mann, deine Mutter, deine Kinder auf dich böse. Oder du sagst, Ich bin zum besten Bankberater, der besten Bank der Stadt gegangen. Und der hat mir den besten Fonds der Welt verkauft.
Mhm.
Und jetzt ist der beste Fonds der Welt wertlos.
Mhm.
Aber ich habe alles richtig gemacht. Sorry, Schuld liegt bei wem anderen. Das ist diese Abgabe der Verantwortung.
Ja,
und so funktioniert das Geschäftsmodell von überteuerten Fonds.
Ja, okay, guter Punkt. Nee, ich meine, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist ein relevanter Punkt, dass es nicht nur in der Politik funktioniert oder passiert, sondern auch in allen Bereichen der Gesellschaft. Aber die Frage ist ja auch, wie kriegen wir es hin, dass Menschen wieder anfangen, eigenverantwortlich zu handeln, eigenverantwortlich zu denken und sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich mich für mich um mich selbst kümmern, wie kann ich mich um meine Familie kümmern, ohne dass der Vaterstaat da eingreifen muss und ich mich auf ihn verlasse. Und ich denke schon, dass Bitcoin da schon ein Trigger sein kann, sich das dann Umdenken herbeizuführen. Und dann entsteht natürlich genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast halt einfach Gruppen von Menschen, die in unterschiedlichen Bubblen leben. Ne? Die eine sagt, okay, wir brauchen den Staat, und wenn wir den Staat brauchen, dann macht es natürlich auch Sinn, dass es Fiat-Geld gibt, weil der Staat am besten weiß, wo das Geld hinfließen muss und wie man es am besten verteilt. Also soll er auch die Möglichkeit haben, so viel davon zu drucken, indem er sich verschuldet. Und wenn wir das immer weiter inflationieren, dann sind die Schulden eh irgendwie immer weniger wert, und so kann man das weiter aufrechterhalten, ne? Bis es irgendwann dann vielleicht mal doch umkippt. Aber es funktioniert zumindest eine Zeit lang, und diejenigen, die jetzt keine Eigenverantwortung übernehmen wollen, die können das schön weiter abgeben und können sagen, ja, ich lasse dem Staat das Gelddruckmonopol und lasse dem mal entscheiden, wo das Geld hinfließt, das wird schon alles richtig laufen. Problem ist natürlich dann, wenn der Staat das Geld nicht in die richtigen Kanäle leitet, dann wird es halt nach ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten auffliegen, und dann wird die Bevölkerung natürlich entsprechend das Vertrauen verlieren. Und ich glaube, an so einem Zeitpunkt sind wir gerade angekommen, dass das Vertrauen gerade massiv abnimmt und damit aber auch gleichzeitig die Eigenverantwortung zunimmt. Ist es Bitcoin? Ist es was anderes? Kann man das noch irgendwie beschleunigen? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass Bitcoin ist die einzige Variante dieser Erzählung, in der diejenigen, die das Vertrauen, sage ich mal, in das politische System verloren haben, auch eine kohärente und systematische Alternative sehen. Also das Geile an Bitcoin, das ist mir auch aufgefallen bei der Beschäftigung so mit der DDR und mit der ganzen Geschichte 1989, die Menschen in Osteuropa wussten damals ganz genau einige Dinge. Sie wussten, Sozialismus funktioniert nicht. Seit spätestens den 80er Jahren wusste das jedes Kind. Sie wussten auch, sie wollen die Russen loswerden. Die sind einfach im Zweiten Weltkrieg über sie drüber marschiert und da geblieben. Ja? Und sie wussten auch, wo sie hinwollen, nämlich in den sogenannten kapitalistischen Westen. Heute haben wir eine sehr, sehr ähnliche Situation. Die Ironie der Geschichte ist in meinen Augen, dass der Westen viel von dem importiert hat, was der Osten falsch gemacht hat, was das Sozialistische betrifft. Was wiederum die im Osten spüren. Mhm. Die spüren, dass da schon wieder dasselbe kommt, was sie schon mal hatten, und das brauchen sie wirklich nicht. Aber vor allem hast du eine unglaubliche Unzufriedenheit, aber du hast es fehlt dir dieses Ziel, es fehlt dir die gemeinsame Idee dessen, was du eigentlich willst. Es gibt eine total diffuse Unzufriedenheit, und die sich entlädt in 100 verschiedene Richtungen, aber es gibt kein gemeinsames Ziel, und Bitcoin ist für mich wirklich die greifbarste Alternative, weil die kann sich sofort umsetzen, im Gegensatz zu irgendwelchen politischen Veränderungen. Ja, also nichts stört mich mehr, als wenn du dann eine Stunde redest und am Schluss sagt einer, wir brauchen ein neues politisches System. Nein, du musst dich selber ändern. Aber du musst auch die Mittel dazu haben. Und ohne Bitcoin wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie das gehen sollte.
Ja, stimmt. Also ich sehe auch Bitcoin als wichtiges Tool, um die Gesellschaft auch nochmal rechtzeitig hoffentlich umzukrempeln und da einen Pivot hinzulegen, dass wir uns von dem Abgrund Sozialismus nochmal wegbewegen. Weil, wie du so schön gesagt hast, ne, gerade die Ostdeutschen sehen, was hier gerade passiert im Westen, im kapitalistischen Westen, der sich halt gerade hin zum Sozialismus entwickelt. Und wir wissen auch genau, dass Kapitalismus und Sozialismus keine gute Mischung sind. Du hast sofort Korruption. Das funktioniert nicht, und das sehen wir gerade auf allen Ebenen. Korruption ohne Ende. Und ich meine, wenn immer gesagt wird, ja, in westlichen kapitalistischen Staaten ist keine Korruption, das ist eher ein Problem von Dritte Weltländern, das ist Blödsinn. Du hast halt nur die Korruption halt ganz anders versteckt und auf eine ganz andere Art und Weise. Du machst halt da Mauscheleien, machst du dir Geschenke, dann sprichst du dich ab und sagst, hey, pass auf, du gibst mir deine Stimme, dafür sorge ich, dass du das und das kriegst, und ich gebe dir dafür meine Stimme oder besorg dir da andere Stimmen. Ne? Dieses ganze Hin und Her, es geht gar nicht mehr darum, Probleme zu lösen. Es geht ja eigentlich momentan nur noch darum, sich an der Macht zu halten und so nah wie möglich an den Gelddrucker auch ranzukommen.
Genau, weil das ist das Problem, das auch Michael Saylor, finde ich, inzwischen großartig erklärt ist. Wenn du die positiven Seiten des sogenannten Kapitalismus hast, du nur dann, wenn du gutes Kapital als Grundlage nennt. Genau. Das Wort Kapital genau. steckt im Kapitalismus. Genau. Wenn aber das Kapital nichts anderes ist als Fiat Money, das auf den Schulden anderer aufbaut und am Ende des Tages hochpolitisiert ist und die ganze, wir haben ja, deswegen meine ich ja, wo ist dieser sogenannte tolle Kapitalismus? Es gibt, um Gottes Willen, ganz links außen ist alles hinter jeder Ecke lauert, dann die neoliberale Weltverschwörung, ja, bei 53% Staatsquote und 48% Abgabenquote und Haushaltsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 7 Millionen andere Dinge, die der Staat die regelt und ESG-Vorgaben für jede
aber
Firma.
Aber wir sind im Kapitalismus.
Ja, klar. Und das heißt, da ist ja in Wahrheit wenig übrig und da sehe ich Bitcoin sehr wohl, also Bitcoin könnte tatsächlich das erzwingen, dass wir wieder zurückkehren in diesen sage ich, real existierenden Kapitalismus.
Wobei, ich muss jetzt noch vielleicht noch einen Punkt dazu, dann können wir vielleicht mal woanders hingehen, aber einen Punkt noch dazu und zwar, ich bin mit dem Begriff Kapitalismus ein bisschen auf Kriegsfuß,
sag ich mal,
weil ich glaube, es macht schon Sinn, sich auch ein bisschen so einen anderen Begriff dafür auszuwählen, was wir hier erreichen wollen, weil Kapitalismus doch so ein stark negativ, im Großteil der Gesellschaft doch ein stark negativ.
In Amerika nicht.
In Amerika nicht, in Europa vor allem, natürlich, klar. Ein stark negativ konnotierter Begriff ist, deswegen bin ich ein großer Freund von freier Marktwirtschaft.
Ja.
Also ich spreche eigentlich immer von freier Marktwirtschaft anstatt von Kapitalismus.
Fair enough. Also ich hoffe, dass Sie uns auch verzeiht, diese Begriffsverwirrungen, und ich hoffe, dass man spürt, was wir meinen in dem Fall. Ich rede auch gern von sozialer Marktwirtschaft. Die deutsche soziale Marktwirtschaft hat wunderbar funktioniert und ist meiner Meinung nach ein Modell, solange du das auf die Marktwirtschaft nicht vergisst.
Genau. Ich meine, der Schutz der Arbeitnehmer spricht grundsätzlich nichts dagegen. Ja, solange du halt in einer Gesellschaft wohnst, wo die Arbeitgeber eine gewisse Macht haben, musst du natürlich auch einen Gegenpol ermöglichen. Das ist was völlig Normales. Aber wenn wir natürlich in einer Gesellschaft wohnen, in eine Gesellschaft hineinwachsen, die viel kleinteiliger ist, wo es nicht so viele Megakonzerne gibt, sondern viel, viel mehr kleinere Unternehmen, dann hast du diese ganzen Probleme auch gar nicht mehr.
Aber das ist ja der Punkt, dass viele Menschen glauben, dass der böse Kapitalismus daran schuld ist, dass wir solche Konzerne haben. Und das, also in Wahrheit geht es um was ganz anderes. Es geht dass Fiat Money zentralisiert und meiner Meinung nach ist ja diese ganze...
Wer mehr Schulden machen kann, der kann wachsen.
Und World Economic Forum, wie du es ganz am Anfang ausgedrückt hast, ist ja nichts anderes als ein Symptom dieser Zentralisierung, wo die Zentralisierung quasi zum Vorteil derer, die dort teilnehmen, geplant werden soll und gestaltet werden soll.
Genau. Ist das eine Verschwörung?
Ja, Verschmörung, ja. Das Weißt du, Verschwörungstheorien sind so alt wie die Menschheit, die hat es immer gegeben. Wir müssen damit umgehen, erst recht mit dem Internet. Ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen haben Interessen, die tun sich zusammen, dann tun sie sich wieder nicht zusammen. Ja. Gibt es Verschwörungen? Ja, frag mal Julius Caesar. Ja. Also es wird sie schon geben, aber gibt es welche, die quasi eine globale Wirkung entfalten können, im Sinne von, dann hast du auch keinen Gegenspieler mehr? Das glaube ich nicht. Ja, es gibt immer verschiedene Fraktionen, die unterschiedliche Interessen haben. Und ich glaube, für uns ist ganz wichtig, dass wir nicht wissen, was diese Interessen sind.
Ja.
Und wir das auch nicht wissen können. Und wenn wir so tun, als wüssten wir das, dann wären wir wahrscheinlich erfolgreich mit unseren YouTube-Kanälen. Aber es wäre gelogen.
Ja gut, also ich meine, Macht kann man immer von ausgehen. Das ist in den meisten Fällen schon ein Interesse, was vorhanden ist. Aber ja, stimmt ja zu. Sollte man nicht zu viel reininterpretieren und zu viel eigene Gedanken sich drüber machen, weil du weißt es am Ende nicht.
Ja, und die Personen, die wir sehen, sind ja nicht die, also wir wissen es nicht. Das ist auch eine Sackgasse. Wir wollen aber
jetzt mal positiv reden. Bitcoin bringt.
Was Bitcoin vorbei. Bringt.
Genau, was Bitcoin bringt.
Was Bitcoin bringt. Ja, gut, also Top-Einleitung. Nein, das ist doch geil. Ich habe dir das im Vorgespräch auch gesagt. Wir machen immer 2 Stunden Vorgespräch. Alles perfekt durchgeplant. Und dann machen wir was ganz anderes. Ja, und ich habe das jetzt sehr genossen, unsere Diskussion über was ist eigentlich Geld.
Definitiv.
Und ich glaube, dass wir das auch noch nicht abschließen können. Ja?
Ich habe das für mich auch noch nicht abgeschlossen, die Frage. Ne? Also ich werde diese Frage auch immer weiterstellen.
Aber den Xell hast du hinter dir gelassen?
Den habe ich hinter mir gelassen, ganz klar, ja.
Der ist ja so die banalste Variante. So.
Ja, er hat halt ein paar Aspekte ignoriert in seinen Theorien und denen bin ich mir bewusst geworden. Er offensichtlich damals nicht zu seiner Lebenszeit und viele andere seiner Anhänger bis heute nicht. Aber ja, Sparen ist halt ein wichtiger Aspekt in der Gesellschaft. Ansonsten musst du alles aus Kredit finanzieren. Und er hat natürlich auch ignoriert, dass du, um überhaupt so ein Schwunggeld durchsetzen zu müssen und keine Kapitalflucht in Immobilien und Unternehmensanteile und so weiter unter Land sozusagen zu ermöglichen, musst du dann auch noch quasi ja eine Art Sozialismus einführen, weil du kannst Eigentum nicht ermöglichen, ne? Und das ist, das nennt er dann, also das Geld, was er hat, das nennt er Freigeld. Und ja. Dass die sagen wir mal, Managementlösung darunter nennt er dann Freiland, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Das kann man dann quasi nur vom Staat pachten, aber nicht kaufen.
Aber lustig, wie viele Leute, aus 100 verschiedenen Richtungen drauf kommen, am Schluss musst du einfach Sozialismus machen.
Ja, aber sind wir ganz ehrlich, also ich meine, ich habe das auch lange Zeit lang gedacht. Ne? Ich habe auch gedacht, so Sozialismus hat noch keiner richtig umgesetzt. Und wenn wir eine AI hätten, dann die hätte alle Informationen und könnte Sozialismus perfekt implementieren. Und sind wir ganz ehrlich, also Geld ist natürlich auch ein Werkzeug, was selbst mit Bitcoin als Manifestationsobjekt oder als Projektionsobjekt gewisse Probleme weiterhin mit sich bringen wird. Und daher stellt sich schon die Frage, können wir nicht eine Gesellschaft ohne Geld haben, eine Art Kommunismus? Und ich glaube tatsächlich, und ich weiß, ich hänge mich jetzt hier weit aus dem Fenster, aber ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin zum Kommunismus führt.
Achtung, Triggerwarnung. Moment, was soll das wieder heißen? Du musst dich jetzt erklären.
Ja, klar, ich muss mich erklären. Also im Prinzip vielleicht nicht der Kommunismus, wie es aktuell in den Köpfen der Menschen ist, sondern mehr so eine Art Lösung, dass wir Geld gar nicht mehr in dem Sinne brauchen, um quasi unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern Geld mehr als, ich soll mal sagen, als Respektobjekt verwenden oder als Reputationsobjekt verwenden. Weil wenn wir uns überlegen, dass mit Bitcoin, aber wahrscheinlich auch ohne Bitcoin, wir in eine Situation reinkommen, dass Strom quasi so gut wie kostenlos zur Verfügung steht. Wir aber auch gleichzeitig mit 3D-Druck immer weiterkommen. Man kann mittlerweile sogar Organe drucken. Du kannst Metall drucken, du kannst theoretisch alles drucken. Das heißt, je mehr, das ist nur eine Frage der Energie. Das heißt, je mehr Energie wir produzieren und je günstiger die ist und je mehr wir auf der anderen Seite an Ideen haben und die über 3D und andere, also 3D-Drucker und andere neue Technologien sozusagen produzieren können, desto günstiger wird alles. Ne? Und je günstiger es wird, irgendwann kommen wir zu einem Punkt, wo die Sachen gar nichts mehr kosten, weil die Energie quasi kostenlos ist. So,
oder, wofür oder wird denn dann... Also praktisch gar nichts mehr kostet.
Gar nichts mehr kostet, genau. Ja. Und vielleicht ist es auch irgendwann so, dass es gar nichts mehr kostet. Die Frage ist halt, wie koordinierst du dich und wo entscheidest du, was braucht die Gesellschaft und wer will was haben? Das ist natürlich dann noch eine andere Frage. Aber grundsätzlich kannst du ja theoretisch alles aus dem Nichts mit Energie produzieren. Ja? Und je mehr Energie wir zur Verfügung, also je mehr Strom wir zur Verfügung haben, desto mehr können wir sehr günstig produzieren auch. Und das führt natürlich am Ende dann dazu, dass wir so eine Art, zumindest in so eine Art Zustand reinkommen, wo Geld nicht mehr so relevant ist, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern Geld vielleicht mehr so eine Art Reputationstoken oder sowas, so eine Rolle als Reputationstoken einnehmen wird.
Reden wir über Coinfinity, meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar, Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sites zu stacken. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WasBitcoinBringt für 5%. Das ist geil. weil jetzt kommst du ja, denn jetzt kommen wir haben angefangen mit unseren Verschwörungstheorien, aber es ist gar keine Verschwörungstheorie, sondern einfach nur eine Theorie über die Anreize, die ich jetzt mal bringen werde. Ich sehe das so wie du. Und ich habe auch eine Folge gemacht mit einem Science-Fiction-Autor, die schon erschienen sein wird, wenn diese Folge, unsere Folge erscheint, wo es genau darum geht. Also quasi, wie gut bist du überhaupt als Gesellschaft, als Zivilisation dabei, die Energieressourcen deines Planeten anzuzapfen? Und wir sind in Wahrheit noch nicht sehr weit. Ja?
Wir sind noch gar nicht weit.
Genau. Und das heißt, wenn wir uns ansehen, den Zusammenhang zwischen Energie und Geld, beispielsweise einen Petrodollar, ja, und zwischen Energie- und Wirtschaftssystemen, Russland, Sowjetunion, Öl, Saudi-Arabien, Öl, USA, Öl, was auch immer, jetzt mit erneuerbaren Energien. Womit wir es potenziell zu tun haben, ist ein Anreizsystem, in dem die entscheidenden Player des jetzigen Energiesystems, auf dem das Geldsystem nur aufgesetzt ist, eine bewusste Verknappung herstellen. Und dass wir es potenziell damit zu tun haben, dass all diese Dinge, die wir jetzt sehen in Richtung Sozialismus und ESG und Kontrolle und inklusive World Economic Forum, versuchen, diese Kontrolle zu behalten.
Mhm, genau.
Wenn aber die Technologie Durchbrüche schaffen sollte, die Energie günstiger macht, als wir jemals gedacht hatten, dann müssen wir tatsächlich alles neu denken. Und dann ist die Macht und Kontrolle dieser Konzerne, Unternehmen, Politiker, was auch immer, in Gefahr. Und ist das jetzt eine zentral gesteuerte Verschwörung, die darauf achten, dass das nicht passiert? Nein, das ist eine Anreizstruktur,
ja, genau.
Das
ist ein Abwehrmechanismus. Genau. Oder so ein, wie kann man sagen, eigentlich wie ein Immunsystem, ne, was da reagiert sozusagen gegen Angriff von außen.
Und das ist zum Beispiel, glaube ich, etwas, dass dann so ein Typ wie Elon Musk, der checkt das.
Der sticht auch schön rein.
Ja, ja,
also der hat auch richtig Spaß dran mittlerweile.
Ja, aber seine Strategie ist eben nicht, sich hinzusetzen und den Leuten das zu erklären, sondern seine Strategie ist, rumzulaufen, wie ein komplett Irrer.
Ja.
Und halt zu schauen, wo er möglichst viele Feuer anzünden
kann. Genau, das stimmt. Das beschreibt es ganz gut, ja. Schön irgendwie möglichst viele Feuer anzünden, dass die Leute darauf aufmerksam werden, ja.
Wie kommen wir jetzt zurück zu Bitcoin? Wie kommen wir zu deiner Tätigkeit? Hey, eins möchte ich noch gerne sagen. Wenn du sagst, du willst nicht vom Kapitalismus sprechen, dann darfst du auch nicht diese Vision mit dem Wort Kommunismus verkaufen, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja? Also quasi unter anderem, also die nächste humanitäre Entwicklungsstufe auf Basis günstiger Energie. Ja, und 3D-Druck und Bitcoin und so weiter ist nicht Kommunismus.
Nee, erstmal mal Katalaktik, und nach der Katalaktik muss man einen neuen Begriff finden für. Weil Kommunismus ist es nicht in dem Sinne, wie Kommunismus beschrieben wird.
Vielleicht brauchen wir gar keinen Begriff.
Oder gar nichts mehr. Es ist einfach Leben.
Ja, genau. Ganz genau, es ist einfach Leben. Es ist ja auch zu einem Teil innerhalb des jetzigen Systems zu beobachten. Es ist nur so, dass
nur sehr wenige die Möglichkeit dazu haben,
genau,
das momentan zu machen. Ja.
Die Vorteile sind ungleich verteilt, genau. Aber das sagt man über die Zukunft ja grundsätzlich. Nicht? Sie ist schon da, sie ist nur sehr ungleich verteilt.
Genau.
Und das ist ja bei Bitcoin auch so.
Ja.
Aber jetzt vielleicht ganz eine banale Frage. Wenn Energie quasi gratis ist, ist das nicht dann für Bitcoin-Mining ein Problem?
Nö. Warum?
Ich versuche gerade.
Du musst ja trotzdem noch die Miner haben, ne? Also ich meine, die kosten natürlich trotzdem noch.
Also die Hardware.
Die Hardware musst du ja trotzdem anschaffen. Ne? Also ich meine, klar, die werden natürlich auch immer günstiger zu produzieren, ne? Aber ich meine, wenn du weißt, wie eine Chipfabrik funktioniert, dann weißt du, dass man da nicht so einfach so schnell die Preise so minimal reduzieren kann. Das ist doch eine sehr komplexe Angelegenheit. Nur im Endeffekt, sind wir mal ganz ehrlich, Bitcoin Mining wird meines Erachtens auch kein Industriethema bleiben auf lange Zeit gesehen. Bitcoin Mining wird in die Haushalte reingehen. Ja? Du wirst es für Heizungen verwenden. Bitcoin Mining wird einfach überall drin sein, wo Wärme gebraucht wird. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Und ich glaube auch nicht, dass da Gefahren bestehen, dass ein einzelner Player dazu in der Lage ist, so viel Hashrate zu akkumulieren, um diese ganze in Prozessen installierte Wärmeproduktion sozusagen zu überschreiten oder zu.
Aber was wir haben, ist dieser gewaltige Paradigmenwechsel.
Ja.
Und dieser gewaltige Paradigmenwechsel hat zwei große Elemente, die Bitcoin betreffen. Element 1 ist, weg von dem, was wir gelernt haben, noch in der Schule, ist, Energieverbrauch ist schlecht.
Ja.
Dreh den Wasserhahn ab. Ja? Kennst du dich?
Ja, gut, okay, das macht aber schon Sinn, ne?
Moment. Am Prenzlauer Berg in Berlin, habe ich mal eine Doku gesehen, ja? Am Prenzlauer Berg in Berlin muss zweimal pro Jahr die Kanalarbeit, ja, muss zweimal im Jahr anrücken,
okay,
und zusätzlich die Rohre ausspülen, weil die ganzen Ökofamilien nicht genug Wasser verbrauchen und deswegen das Rohr nicht vernünftig gespült wird und anfängt zu verstopfen.
Ernsthaft jetzt?
Ja, ja, ist kein Scherz. Ja? Und anfängt zu verstopfen. Ja? Und
also jetzt Wasserhahn auflassen.
Wien wird versorgt, einer der großartigen Erben der Monarchie. Wien wird versorgt von zwei Hochquellwasserleitungen aus den Quellen der Kalkalpen und der Voralpen in Niederösterreich und der Steiermark. Und die Stadt Wien verbraucht pro Jahr, die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum, verbraucht pro Jahr 4% von dem Wasser, das dort dazukommt. In diese riesigen Speicher.
Ach krass.
Also wir könnten alle Wasserhähne in Wien
durchgehend laufen lassen
für ungefähr 3 Millionen Jahre und es würde immer noch Wasser kommen. Ja? Also dieses ich sage jetzt nicht, dass wir wollen nichts verschwenden und so. Ja?
Kommt wahrscheinlich darauf an, wo du dich aufhältst.
Natürlich, klar. natürlich. Aber wir sind da gut versorgt, Gott sei Dank. Ja? Und natürlich ist es anders woanders, das ist ja gar keine Frage. Aber es gibt eben keine, das ist das, was ich meine, es gibt keine allgemeingültige Regel, was das betrifft. Okay, kommen wir zurück also wir haben diesen Energieverbrauch. Energieverbrauch ist gut. Bitcoin bringt uns das bei. Und Bitcoin wird auch dazu führen, dass wir mehr Energie verbrauchen, weil Bitcoin dazu führt, dass Energie verbraucht wird. Und auf der anderen Seite hast du eine Verknappung, aber die Verknappung findet beim Geld statt und sonst nirgends.
Ja, die Rohstoffe waren ja schon immer knapp in dem Sinne, ne? Also begrenzt auf das, was wir hier auf der Erde haben. Und jetzt wird das Geld halt auch begrenzt. Aber, ja.
Okay, aber wenn wir sagen, wir drucken uns alles und so weiter und Energie ist quasi gratis, dann ist ja die Begrenzung sehr, sehr abstrakt dann schon. Also dann
genau, deswegen glaube ich auch, dass Geld mehr so eine Art Reputationstoken sein wird. Ne? Wer gute Ideen bringt, wer Mehrwert leistet, der bekommt so eine Art Value for Value. Danke schön in Form von Geld oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es ja auch nicht. Ne? Ist ja nur eine Vermutung, aber wenn man sich anschaut, es wird immer alles günstiger. Aufgrund, je mehr Energie wir produzieren können, je günstiger wir Energie produzieren können, desto günstiger müssen alle Güter werden. Das ist nun mal Fakt. Also wozu führt das nachher? Was ist das Endresultat? Führt es dazu, dass alle Preise gegen Null gehen? Und was passiert dann, wenn alle Preise gegen Null gehen?
Ja, aber führt das dann nicht einfach nur dazu, dass wir uns immer teurere Dinge einfach leisten und am Ende des Tages sich einfach nur unser Lebensstil nach oben verschiebt, aber wir trotzdem noch das wollen, was der Nachbar hat und wir noch nicht? Also wenn jetzt das Jahr 2140 angefangen hat und der Nachbar fliegt dreimal im Jahr auf den Mars auf Urlaub und ich kann mir nur einmal leisten, dann habe ich ja immer noch eine Diskrepanz, die ich irgendwie schließen möchte.
Ja gut, mit der Einstellung wird das natürlich immer ein Problem sein. Ich glaube aber auch, dass natürlich die persönliche Weiterentwicklung der Individuen auch eine große Rolle spielen wird. Es ist auch diese Frage nach dem Geld, oder ich will mehr haben als der andere, die wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr da sein, weil wenn du dir nicht mehr so viel Gedanken machen darüber musst, wie du überlebst und wie du Geld reinbekommst, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann kannst du dich ja auch viel besser damit beschäftigen. Okay, jetzt bin ich hier irgendwie 80, 90, 100 Jahre auf diesem Planeten. Was mache ich jetzt da draus? Ja, wie kann ich das sinnvoll verwenden für mich? Wie kann ich am meisten
Bitcoin
Spaß dabei
das
haben? Wie kann ich das aber auch vielleicht so machen, dass ich den größten Mehrwert biete, weil mir das am meisten Spaß macht? Oder ich muss halt für mich irgendwie herausfinden, was mache ich auf diesem Planeten? Das ist mit Sicherheit nicht zu schauen, wie oft fährt der Nachbar in Urlaub und ich will das auch haben. Da kann ich mir zumindest beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich kann es mir da schon vorstellen. Okay. Ich kann es mir schon vorstellen, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das, was du beschreibst, dieses sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich ein gutes Leben, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit, die einzig wirklich knappe Ressource. Genau. Und das bleibt, okay, jetzt kommen wir noch in die Longevity-Geschichte rein und wenn wir eher alle 730, ja. Und das finde ich ja dann wieder furchtbar, weil wenn die Lebenszeit nicht begrenzt ist, dann hast du Inflation bei der Lebenszeit. Das führt wahrscheinlich nicht in eine positive Richtung. Also es ist eine Sache zu wissen, sie steigt alle paar pro Generation 10 Jahre, eine andere Sache, plötzlich auf 500 zu springen. Aber
glaube ich auch nicht, dass es passieren wird. Kann ich
mir ja, ich kenne Bitcoiner, die damit planen.
Okay.
Ja, also Joni Appelberg, schöne Grüße gehen raus. Ja, der sagt ja, und ich werde 500.
Okay,
ja, der optimiert jetzt schon auf 500. Ja,
weiß ich gar nicht, ob er überhaupt so alt werden möchte.
Er will es. Also das ist ja seine Entscheidung. Ja,
ja,
klar, das. Okay, aber wir sehen das jetzt schon, das wollte ich damit sagen, wir sehen das ja jetzt schon bei vielen Leuten, die Bitcoin für sich entdeckt haben und quasi diesen ökonomisches, das Gefühl haben, ökonomisch bereits ein Problem gelöst zu haben und sich deswegen mit anderen Dingen beschäftigen. Und das finde ich natürlich schon positiv. Also dieses Ganze, den Schulden hinterherlaufen und im Hamsterrad abstrampeln, das ist ja für die Gesamtgesellschaft eine Katastrophe.
Sich informieren, wo muss ich rein investieren, was muss ich machen, so, das ist ja auch dann für viele so ein, ich kenne einige, die tagtäglich dann schauen, okay, wie muss ich jetzt am sinnvollsten investieren? Fällt natürlich alles weg, wenn man einfach nur spart.
Fällt alles weg, wenn man spart und ein Urvertrauen in Bitcoin hat. Wenn man in Bitcoin investiert ist, aber immer noch auf den Fiat-Preis achtet und das haben wir alle getan. Und das, weißt du, was ich meine? Ja? Hast du nicht auch diese Freunde oder Bekannten, die du in irgendeiner Form, denen du Bitcoin näher gebracht hast, die sich jedes Mal melden, wenn der Preis runtergeht?
Ja, oder hochgeht. Ja,
hochgeht melden sie sich nie.
Soll ich jetzt noch mehr kaufen?
Na, hochgeht, ja. Bei
runter soll ich jetzt verkaufen und bei hoch soll ich jetzt noch mehr kaufen?
Ja, genau. Ja, aber das ist die menschliche Psychologie. Ja? Das ist leider so. Ich mach das bis heute auch so. Ja? So, bei Bitcoin ist egal, kannst du auch kaufen, wenn es hochgeht. Hauptsache, du hältst es.
Ja? Ich sage auch immer, ja, kauf halt einfach.
Also no financial advice. Ja?
Genau.
Aber jetzt mache ich noch ein Fass auf, weil es jetzt einfach sein muss. Jetzt haben wir angefangen am Anfang zu sagen, diese ganzen Geschichten, jedes Mal, wenn man versucht, eine Art weltweite Struktur, Verwaltung, Einheitsregierung, wie auch immer man das nennen will, aufzubauen, landet das in einem fürchterlichen, tyrannischen Sozialismus. Und ich sehe das auch, das Problem. Aber gleichzeitig, wenn wir jetzt schon denken an eine Zukunft, eine positive Zukunft mit viel Energie, mit keine Ahnung, intergalaktischer Existenz, multiplanetar. Es gibt ein Zitat, ich weiß nicht mehr von wem, aber es war ein Astronaut, der irgendwie am Mond war und der gemeint hat, wenn du vom Mond auf die Erde siehst, dann bekommst du ein plötzliches globales Bewusstsein, wie du es auf der Erde nie hattest. Und natürlich, wenn wir vernünftig darüber nachdenken, dann ist also die Organisation in 180 Einzelstaaten, Klammer auf, auch in 180 Einzelwährungen, ziemlich bescheuert. Ja? Also das heißt, wenn wir, dann müssen wir auch an irgendeine Form von globaler Zusammenarbeit denken. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Ja, klar, natürlich. Also ich sehe es ein bisschen anders als du. Also ich glaube, wir brauchen keinen globalen Rechtsraum in dem Sinne, dass quasi Unternehmen einfacher von Jurisdiktion zu Jurisdiktion, sich von Jurisdiktion zu Jurisdiktion ausbreiten können, sodass sie quasi diese ganzen Legal-Aufwand nicht mehr haben. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Was meines Erachtens wichtiger ist bei beim globalen Thema, ist das Geld. Ne? Also wir müssen in einer globalen Wirtschaft, brauchen wir einen gemeinsamen Denominator, ein gemeinsames Zahlungsmittel. Und ja, Wertspeicher kann dann doch theoretisch jeder für sich individuell entscheiden, aber zumindest der Denominator und das Zahlungsmittel sollten auf globaler Ebene natürlich identisch sein, damit der Handel einfacher ist und möglichst reibungslos. Und dafür hat sich halt in den letzten 100 Jahren der Dollar etabliert. Ne? Und
er sitzt doch immer noch fest im Sattel.
Er sitzt auch immer noch fest im Sattel, aber er wackelt ein bisschen. Ne? Und es gibt mehrere Contender, es gibt mehrere Contender, die da aufpoppen. Und Bitcoin ist einer von den Contenders. Ne? Wie Christopher Waller so schön bei der Value of Bitcoin-Konferenz gesagt hat, I'm competing against 150 currencies every day. Bring it on, Bitcoin. Ja? Das ist halt genau das. Ja. Diese ganzen Währungen stehen natürlich im Wettbewerb und der US-Dollar will seine Position, seine Vormachtstellung als globale Weltwährung natürlich behalten. Und dann kommt Bitcoin daher und sagt so, hey, ich bin aber die bessere Lösung. Und Menschen fangen an, es zu adoptieren. Und ich glaube, wenn wir Bitcoin als globales Geld adaptieren, dann können wir auch theoretisch eine Welt von Hunderttausenden von Liechtensteins haben, ja, und ganz viele kleine Jurisdiktionen. Das tut dann nichts mehr zur Sache. Solange die sehr einfach miteinander interoperieren können auf der wirtschaftlichen Ebene, können die Jurisdiktionen und die Rechtsräume meines Erachtens relativ klein sein. Und das führt natürlich auch noch dazu, dass wir eigentlich weniger Megakonzerne haben, sondern wahrscheinlich mehr mittelständische und Kleinunternehmen und natürlich auch, dass die Ressourcen und die Produktion eher lokal passiert und nicht mehr so viel hin und her geschifft wird.
Beim Letzteren bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil gerade in einer Welt, in der du quasi gratis Energie hast, wenn es notwendig ist, wird das sicher geschifft werden. Ist ja auch in Ordnung. Aber
die Rohstoffe halt in erster Linie. Aber du kannst es ja eh überall produzieren, es sei denn, du hast irgendwo an der Stelle nochmal deutlich günstigere Energie als woanders.
Aber die Antwort ist gut. Die Antwort ist deswegen gut, weil das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte ja nicht, dass du mir jetzt erklärst, wie wir jetzt eine Weltregierung aufbauen, weil dass das nicht gut endet, ja, ist eh logisch.
Und dank Bitcoin brauchen wir es halt nicht, das ist das Schöne.
Exactly. Also
Bitcoin theoretisch ist Bitcoin sogar ein Rechtsraum. Ne? Du kannst dann theoretisch mit Bitcoin Script oder demnächst auch mit BitVM und anderen kannst du ja auch Smart Contracts und damit natürlich auch Verträge aufsetzen, die sozusagen Bitcoin als Rechtsraum verwenden für die Execution und damit keinen klassischen Rechtsraum mit Gericht und Polizei und so weiter mehr brauchen, um Verträge durchzusetzen. Und du kannst dann deine Verträge direkt auf der Bitcoin-Blockchain umsetzen, so wie man es bei Ethereum auch machen kann, ne, mit Smart Contracts. Und das führt natürlich dann dazu, dass du theoretisch auch globale Unternehmen schaffen kannst, die keinen Sitz in einer bestimmten Jurisdiktion brauchen, sondern quasi als globale Kollektive funktionieren auf Basis des Rechtsraums Bitcoin.
Du hast jetzt schon globale Unternehmen, die keinen Sitz in einer bestimmten Jurisdiktion haben und sich aussuchen, nach welchen Gesetzen sie arbeiten, wo sie ihre Steuern abführen.
Ja, aber sie haben dann in jeder Jurisdiktion eine Niederlassung oder in vielen. Entsprechend ein Limited Construct aufgesetzt, also quasi ein Rechtskonstrukt, welches den Gesetzen des jeweiligen Rechtssystems unterliegt.
Ich tue mir noch schwer mit der Vorstellung eines Rechtssystems, ich meine, interessanterweise geht das ja dann in die AI-Geschichte auch hinein. Also das Lustige ist ja, wenn wir jetzt reden von Bitcoin und Smart Contracts und dann wird jeder sagen, das ist beim Geld auch so, da sagt ja jeder, da schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber gleichzeitig AI, dass AI alles übernehmen wird, ist irgendwie logisch. Ja. Das finde ich auch ganz lustig, aber das sind halt die verschiedenen Hype-Cycles. Ja. AI steht am Anfang seines ersten großen Hype-Cycles, da wird es auch noch eine mega Enttäuschung geben, wobei ich muss auch sagen, ich verwende es inzwischen sehr häufig, vor allem seitdem ich von Twitter weg bin, unterhalte ich mich dann lieber mit ChatGPT über die aktuellen Schlagzeilen.
Interessant.
Ja, das, weil es gibt ja viel Kritik an ChatGPT, dass es ein bisschen zu biased und woke ist, ja? Aber am Ende des Tages ist es dann auch dadurch, wie soll ich sagen, der Computer spielt nicht so sehr mit deinen Gefühlen wie der Twitter-Algorithmus und regt dich nicht so auf, sondern bleibt dann eher sachlich und ich rede auch, also die aktuellen Schlagzeilen sind meistens jetzt, das so weit sind wir noch nicht, dass wir wirklich, du kannst es schon machen, aber...
Ja, du kannst es gut machen, ja, ich habe es auch ein paar Mal gemacht und was ich auch faszinierend finde, ist schon, dass man dann auch mit ChatGPT diskutieren kann und sagen kann, ich glaube, bei deiner Bewertung der Situation hast du das und das vergessen, deswegen kommst du zu einem falschen Schluss. Und dann kommt natürlich auch zurück so, danke für den Input, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Unter der Berücksichtigung ist das Ergebnis natürlich ein anderes.
Ja. Es ist schon faszinierend. Ja. Es ist schon faszinierend, weil es, also ich meine, wenn ich Google wäre, wäre ich in einem permanenten Panikzustand.
Sind die auch.
Ja, das müssen sie eigentlich
sein. Und jetzt
sein.
Kommt natürlich noch der Gerichtsfall mit dazu, dass Google ja aufgespalten werden soll.
Ja gut, aber es geht ja ums Kerngeschäft. Es geht um diese Anlaufstelle für Fragen und was ChatGPT für mich eigentlich löst jetzt, ist
das, wofür du früher Google verwendet hast.
Genau, und das, wo ich jetzt aber nicht mehr, ich muss mich nicht mehr durch diese ganzen Kack-Websites durchklicken, ja, die mir alle nur irgendwas verkaufen wollen, selbst mit Adblocker furchtbar sind, ja. Und das ist der, das
ist, stimmt,
und das merk ich immer öfter, ja. Und ich weiß nicht, aber wenn der Punkt kommt, wo ChatGPT endlich Flugtickets buchen kann, dann muss ich auch nicht mehr auf diese verschissenen Portale. Ja, diese furchtbaren Dings, nein, ich will keinen Mietwagen, nein, ja, hier Gepäck, hier. Sag ich ChatGPT, ich will nonstop von Wien nach New York buch mal. Ja, hier ist meine Frequent Flyer Number. Ja, und
kennt er sowieso schon, deinen Namen sowieso auch, Kreditkartendaten kennt er auch schon.
Ja, gut, kann einfach eingeben. Gut. Solange er meinen Private Key nicht kennt, ist ja alles gut, oder?
Den kennt er natürlich auch, muss ja bezahlen.
Ja, mit der Kreditkarte offenbar. Ja. Mein Lieber. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Werbung machen für was du eigentlich machst, oder?
Ein bisschen Werbung.
Ja, ein bisschen erklären, was zum Beispiel Tightbinder ist, wenn du mit deinem, weil du sitzt hier mit deinem T-Shirt, da müssen wir auch erklären, wofür das steht.
Gerne. Genau, also wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass Bitcoin das Potenzial hat, die Gesellschaft zu einem besseren, zum Besseren zu wenden sozusagen. Und ein wichtiger Teil dabei ist natürlich auch, dass Bitcoin Verwendung findet. Also ich meine, viele sagen, ja, ist ja schön und gut, dass ich Bitcoin irgendwie hier mir auf meine Cold Storage legen kann, aber was bringt mir das, wenn ich damit nirgendwo bezahlen kann? Das ist bei vielen immer noch so ein Argument und diesem Argument kann ich so ein bisschen auch beipflichten.
Haben wir auch schon besprochen, ja?
Genau, ist absolut in Ordnung. Und das heißt, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie kann man denn Bitcoin als Zahlungsmittel noch weiter etablieren. Und wir haben uns jetzt bei Tightbinder vor allem dem Use Case globale B2B-Zahlungen hingegeben. Das heißt, wenn du Cross-Border-Payments machst, also quasi grenzübergreifende Zahlungen innerhalb einer Supply Chain, also auf gut Deutsch, was machen wir bei dem deutschen Wort nicht, ne? Was ist ein Supply Chain auf Deutsch? Innerhalb einer Handelskette oder
Wertschöpfungskette? Lieferkette,
genau.
Das geht noch.
Lieferkette geht noch. Innerhalb einer Lieferkette, dann hast du häufig die Situation, dass die Transaktionen relativ schwierig oder teuer werden. Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein europäisches Unternehmen ein Unternehmen aus Indien oder aus Afrika irgendwo bezahlen möchte, geht meistens über den Dollar. Und es gibt immer wieder Schwierigkeiten, das zu lösen und ist relativ teuer. Und da kann natürlich Lightning eine unglaublich gute Lösung sein. Der ein oder andere kennt vielleicht Voltage oder Lightspark aus den USA. Die gehen genau auf den gleichen Markt wie wir auch.
Lightspark ist David Marcus, oder?
Genau, richtig. Der ehemalige Präsident von PayPal, ja, genau. Ist auch schon mit 170 Millionen finanziert.
Ihr auch?
Ja, schön wär's. Nein, wir bootstrappen gerade noch.
Ist auch sympathischer.
Und natürlich können wir nicht so eine hochkomplexe Technologie wie Lightspark aktuell anbieten, aber wir haben eine schöne Lösung, dass jedes Unternehmen Self-Custody, eine Lightning Payment API bekommt. So, also man kennt das vielleicht so von Zebedee oder von Strike, wo man eine Business Lightning API hat, nur die sind dann überall Custody. Das heißt, die Unternehmen haben dann die Kontrolle über die Schlüssel der Bitcoin, die dann über das Lightning-Netzwerk transferiert werden können. Und jeder, der die API dann nutzt, hat eigentlich keine Kontrolle über seine Gelder, sondern nutzt das wie eine Bank sozusagen. Mhm. Und bei uns ist es halt so, jeder, der unsere API nutzt, hat auch die volle Kontrolle über seine Gelder. Also das heißt quasi eine Self-Custody API.
Wofür steht eigentlich API?
API ist eigentlich quasi, du musst dir das so vorstellen, für ein Entwickler-Interface. Also Application Programming Interface ist quasi die Abkürzung.
Also Programmierungs-Interface.
Ja,
was
also
ist Interface? Wir versuchen nur gerade zu übersetzen. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Ja, es ist mir nur der Gedanke gekommen, natürlich diese Verdenglischung und Verenglischung auch unserer Sprache ist ja auch ein Zeichen dafür, wie sich quasi ein Standard langsam durchsetzt. Auch wenn Deutsch wunderschön ist und die deutschsprachige Community ja, und
auf
so.
Auf der globalen Kommunikationsebene brauchen
auch gerade Community gesagt.
Ein gemeinsames Netzwerk.
Ja. So, jetzt, Entschuldige, habe ich unterbrochen. Also deine API, ja?
Genau, also die APIs sind dann komplett Self-Custody und unsere aktuellen Kunden sind Startups aus der Bitcoin-Industrie, Händler aus der Bitcoin-Industrie, also alle, die in irgendeiner Art und Weise schon ein bisschen tiefer im Thema drinstecken, aber ganz gerne für ihre Businesses Bitcoin-Zahlungen empfangen möchten,
ja,
auf eine einfache Art und Weise und das Self-Custody mit einem Always-On-Node in der Cloud, so kann man sich das vorstellen.
Aber wenn du sagst B2B,
ja,
wozu dann überhaupt, ganz banal, wozu überhaupt Lightning?
Du meinst, weil die Transaktionen eher größere Summen haben?
Ja, zum Beispiel.
Ja, du kannst halt die Kosten nochmal weiter senken. Ja. Ne? Du kannst ja auch.
Aber B2B problemlos heißt wirklich nur zwischen Unternehmen. Also, das heißt, ihr.
Jetzt am Anfang, also, das ist unser Ziel, wo wir hinwollen. Jetzt am Anfang bedienen wir natürlich auch Use Cases, okay, wo C2B, muss man eigentlich sagen, ne? Also Consumer-Zahlungen stattfinden, also wo Consumer-Businesses zahlen.
Ja.
Langfristig wollen wir uns aber rein auf den B2B-Markt konzentrieren.
Weil mit Consumern macht es ja dann auch Sinn. Ich meine, Lightning macht immer Sinn, das sehe ich schon. Aber ich frage nur, ich verwende zum Beispiel für mein Business Separate, schon mal gehört?
Ja, natürlich.
Von Parker, genau. Lewis und so.
Ich mein, genau. Und was hast du für eine Wallet im Hintergrund? Blink wahrscheinlich, ne?
Bitbox.
Bitbox.
Ja.
Ach so, nur On-Chain, also kein Lightning. Du nutzt Separate nur für On-Chain.
Ich verwende es tatsächlich Separate bis jetzt nur für On-Chain.
Ja, genau, stimmt, richtig. Ja. So, und wenn du jetzt Lightning, Separate mit Lightning verwenden möchtest, dann brauchst du halt entsprechend eine Wallet, die du im Hintergrund an Separate connectest.
Aber ich könnte das mit verschiedenen.
Tidebinder ist eine solche Wallet, die du connecten kannst.
Aber ja, die verwenden eben so ein ich könnte zum Beispiel mit meinem Albi könnte ich es, glaube ich, verbinden.
Genau,
oder mit, also ich habe es wahrscheinlich sogar, ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich verwende das eben tatsächlich in erster Linie ganz banal als Invoicing-Tool eigentlich,
ja, genau.
Für gar nicht so viele Invoices, aber halt wo ich dann die Möglichkeit habe, dank meinem XPub-Setup, dass ich einfach sagen kann, gib ihm die Möglichkeit, in Bitcoin zu bezahlen und dann gibt er eine neue Adresse und dann gibt es die Möglichkeit, in Bitcoin zu bezahlen.
Genau.
Ganz, ganz banale Geschichte.
Genau.
Und das ist eben für mich ist Bitcoin eine banale Geschichte nach der anderen und nicht diese große Welt der Theorie, sondern wirklich die Möglichkeit, jetzt schon damit anzufangen.
Genau.
Du kannst jetzt schon quasi mit der Zukunft beginnen. Und wir kommen ja aus dieser Generation, die das Internet genau so erlebt hat.
Ganz genau, ja.
Und das war geil.
Das und das stimmt, sehe ich genau. bei Bitcoin jetzt wieder.
Genau, da habe ich auch so einige Déjà-vus schon gehabt, muss ich auch sagen. Genau, aber jetzt, wo du sagst, ne, also du kannst jetzt theoretisch, wenn du sagst, du möchtest Lightning-Zahlungen auch empfangen und du möchtest das möglichst einfach halten, aber du möchtest keinen Custody-Service verwenden, sagen wir sowas wie Blink oder Wallet of Satoshi, sondern du möchtest quasi Herr deines eigenen Geldes sein oder dein eigener Herr deines Geldes sein, dann kannst du sowas wie Tidebinder verwenden. Ja. Ja, dann hast du quasi bei Tidebinder deine eigene Lightning-Wallet in der Cloud. Die ist komplett automatisiert mit Liquidität versorgt und du kannst sofort anfangen, genauso wie On-Chain, deine Zahlungen über Lightning zu empfangen und rauszusenden.
Sehr spannend. Schaue ich mir auf jeden Fall an, haue ich alles in die Shownotes. Du hast noch so viele Hüte auf, Daniel. Ich weiß gar nicht, wo ich sonst noch anfangen soll. Value of Bitcoin ist der nächste Hut, mit dem du unterwegs bist.
Ja, also so viele Hüte habe ich eigentlich gar nicht auf. Also eigentlich habe ich nur den Hut Tidebinder auf. Das ist mein Haupthut. Ja. Die anderen Hüte sind eher so ein bisschen zur Unterstützung des Tidebinder-Projektes. Wir haben auf der einen Seite mache ich noch einen Podcast, den 21 Focus Podcast. Das ist im Endeffekt, ja, da stecke ich mal 2 Stunden, 3 Stunden die Woche rein. Das ist ein Podcast, wo ich mich mit anderen Gründern darüber unterhalte.
Wir machen jetzt gleich hier nach dieser Folge, machen wir eine Folge. Wann welche Folge erscheint, wissen wir nicht. So organisiert sind die Bitcoiner nicht, aber ihr könnt das verstehen.
Genau, und da möchte ich natürlich in erster Linie lernen, von anderen Unternehmern lernen, was die so gemacht haben, wie sie Dinge angegangen sind, was sie vielleicht für Fehler gemacht haben, dass ich entsprechend die Fehler nicht nochmal mache und natürlich aus deren Learnings auch von Anfang an lernen kann. Das ist so, sagen wir mal, für mich persönlich mein Lern-Podcast. Und dann mache ich mit Jörg Hermsdorf noch zusammen. Den kennt der ein oder andere vielleicht von dem Vortrag Das letzte Geld.
War auch natürlich schon im Podcast. Hatten wir schon in der Folge. Wir hatten einen Live-Auftritt in München.
Kann ich wirklich sehr empfehlen, wer das noch nicht gesehen hat. Und mit Jörg zusammen betreibe ich Value of Bitcoin. Das ist ein Netzwerk für Bitcoiner in Corporates, also in Großunternehmen und mittelständischen Unternehmen, die jetzt sagen, ich möchte jetzt nicht unbedingt mich mit Bitcoin selbstständig machen, ich möchte jetzt kein eigenes Bitcoin-Business starten, aber ich würde ganz gerne eine Bitcoin-Initiative in meinem Unternehmen vorantreiben und gucken, was sich da machen lässt. Und wir bieten quasi eine Anlaufstelle, um diese Bitcoiner unternehmensübergreifend zu vernetzen. Das sind jetzt zum Beispiel Bitcoiner aus Konzernen wie SAP, Allianz, Siemens, Bosch und so weiter drin. Und diese Communities, die sind auch teilweise schon echt groß gewachsen. Das sehen wir jetzt in vielen, vielen anderen Unternehmen auch, dass dort Bitcoiner sagen, ich möchte gerne bei mir was voranbringen im Unternehmen, aber alleine ist ein bisschen schwierig. Ne? Ich weiß nicht, wo soll ich anfangen? Ich habe vielleicht auch nicht die Rückendeckung. Ich fühle mich vielleicht auch nicht so wohl, damit rauszugehen, hier zu den Kollegen hinzugehen und zu sagen, ich bin Bitcoiner. Aber was super geholfen hat bei den ganzen anderen Großkonzernen, ist, dass die Bitcoiner hingegangen sind und gesagt haben, ich baue meine interne Corporate Bitcoin Community auf. Bei Siemens haben wir mittlerweile eine Community mit über 50 Mitgliedern, bei SAP eine Community mit über 50 Mitgliedern und ich wette, die haben noch lange nicht alle Bitcoiner im Konzern entdeckt, noch lange nicht alle. Allianz ist noch ein bisschen kleiner, auch die anderen sind noch ein bisschen kleiner, aber das wächst alles gerade dort. Und Stark. Das ist so, sagen wir mal, das Community-Building ist bei den meisten so die erste Initiative. Dann kommen weitere Initiativen, dann wird halt geschaut, okay, wo gibt es eigentlich Use Cases für Bitcoin bei uns Unternehmen? Was gibt es vielleicht dann auch im Netzwerk, im Value of Bitcoin Netzwerk, was andere Bitcoiner beschrieben haben, was sie bei sich im Unternehmen für Initiativen gestartet haben? Was können wir für unser Unternehmen davon kopieren und adaptieren und das bei uns auch umsetzen? Und auf dieser Ebene versuchen wir sozusagen so ein bisschen diese Vernetzung innerhalb der Konzerne, aber natürlich auch konzernübergreifend so voranzubringen und zu schauen, wie kann man die Bitcoin-Projekte in den verschiedenen Konzernen ein bisschen beflügeln und da was voranbringen. Und bei Siemens gibt es tatsächlich jetzt mittlerweile einige Projekte, da kann ich natürlich nicht im Detail drüber reden, aber da sind über die Community hinaus noch viele andere Initiativen gestartet worden, die auch teilweise sehr vielversprechend sind. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren ein Bitcoin-Angebot bei Siemens sehen werden.
Da an dieser Stelle liebe Grüße gehen raus an Siemens und natürlich alle anderen riesengroßen deutschen Konzerne mit Bitcoin-Community. Wenn einer von euch sich denken sollte, hey, ich halte Nico da mal am Laufenden, was da passiert, auch noch in der Vorbereitung oder off the records, dann bitte meldet euch bei hallo@bitcoinbringt.com, weil wenn es dann soweit ist, das nach außen zu kommunizieren, dann sehr, sehr gerne. Ich weiß ja, dass es auch in Österreich da vieles gibt und oft sind die Firmen ja, haben ja mehr Standorte in Europa und im deutschsprachigen Raum. Daniel.
Ja.
Das war richtig geil.
Ja. Wir haben ja noch mehr. Bundesverband.
Wir haben noch
wichtiger Punkt.
Du, naja, aber du kommst mir damit, ich hab nicht so viel Hüte auf, ja. Und jetzt müssen wir noch einen Hut nach dem anderen hier abarbeiten. Aber natürlich. Ja, okay. Natürlich.
Also Bundesverband ist.
Was ist Bundesverband?
Genau, das habe ich vor 1,5 Jahren zusammen mit Markus Büsch und mit Philipp Hartmannsgruber so ein bisschen initiiert. Also es gab schon mal vor 3 Jahren die Idee, den alten Bundesverband Bitcoin zu reaktivieren. Da waren ein paar Leute unter anderem auch um den Honigdachs-Podcast und Markus Büsch und noch ein paar andere waren da involviert. Und das hat aber leider nicht so funktioniert. Und wir sind das dann vor 1,5 Jahren nochmal angegangen. Es hat aber leider auch wieder nicht funktioniert, den zu reaktivieren. Aber das Bedürfnis von Unternehmern, eine Interessensvertretung in Deutschland zu haben und einen Verband in Deutschland zu haben, war recht groß. Und auch von Individualpersonen, weil wir haben in Österreich, habt ihr einen guten Verband, in der Schweiz gibt es einen guten Verband. In Deutschland passiert einfach nichts. Ne? Und wir konnten dadurch, dass wir den alten Verband nicht reaktivieren konnten, haben Philipp und ich dann dieses Jahr gesagt, weißt du was, Philipp, lass uns einfach einen neuen Verband gründen und mal gucken, wie groß das Interesse ist. Wir hatten ja schon einige Zusagen, dass sie gerne den Verband wieder reaktivieren wollen. Und ja, jetzt haben wir gemerkt, wow, es gibt unglaublich viel Interesse. Wir machen jetzt eine Gründung am 26. September im Deutschen Bundestag, also im Bundestaggebäude selbst auch. Findet statt im Zuge der Bitcoin im Bundestag-Veranstaltung, die dann am Abend noch stattfindet, wo der Jörg Hermsdorf einen Vortrag hält vor den Politikern. Und genau, das ist jetzt quasi unser Gründungsdatum und wir sind über 50 Gründungsmitglieder, sowohl Privatpersonen als auch Firmen. Der Großteil der Gründungsmitglieder sind natürlich Firmen. Ja, und insgesamt ist das Feedback bisher unglaublich positiv. Nachteil ist natürlich, es hat ein größeres Loch in meine Zeit reingerissen, als ich ursprünglich geplant hatte. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich muss sagen, auf der anderen Seite das Positive ist auch, es gibt so viele Leute, die sich gemeldet haben, die gerne helfen wollen, sodass ich langfristig deutlich weniger Zeit investieren muss, als ich am Anfang gedacht habe. Also doch, Win-Win.
Kannst du den Hut vielleicht dann irgendwann mal abgeben?
Auf jeden Fall.
Finde ich mega cool. Danke, dass du mich noch mal daran erinnert hast. Du weißt, ich arbeite ohne Notizen und manchmal entfallen einem dann die Dinge. Aber wie ich es dir schon auch beim Frühstück heute gesagt habe, du machst auf mich den Eindruck, als würdest du einfach ein bisschen zu viel machen. Also vielleicht, wenn ja jemand helfen will, dem Daniel beim Bundesverband, dann einfach melden.
Genau, bitte melden. Wir haben noch super viele Aufgaben, die ausstehen. Wir haben sehr viel, was zu tun ist. Und es gibt ja ein sehr cooles Team, was sich da schon zusammengefunden hat. Also ich glaube, jeder, der Interesse hat, sich aktiv zu beteiligen, entweder als Unternehmen oder als Privatperson seine Zeit mit einzubringen, meldet euch bitte bei mir oder beim Philipp oder über die offiziellen
Kanäle.
Über die offiziellen Kanäle vom Bitcoin-Bundesverband.
Ich werde das natürlich alles in allerschönster, feinster Form in alle Shownotes hineinpacken und auch deine Social-Media-Connections oder Kontakte, damit man dich finden kann. Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Danke, dass du extra hergekommen bist. Das ist genau der Grund, warum ich die Podcasts am allerliebsten in Person aufnehme. Das ist
was anderes,
und das ist einfach was anderes. Und es war wieder mal so ein Fall von, wir hatten eine Vorbereitung und die haben wir einfach umgeworfen und das hat wunderbar funktioniert. Das ist die beste Methode. Ich wünsche dir alles Gute für Tidebinder, Value of Bitcoin, den Bundesverband und den Podcast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, danke, Nico. Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.